Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, einen wunderschönen guten Tag.
Guten Tag, alle du ja nicht, aber an den Rest der Hörer, schönen Feiertag.
Ja gut, ich hatte gestern Feiertag.
Du hattest gestern Feiertag, genau. Wir haben ja heute den Reformationstag.
Genau.
Also Freitag.
Es gibt in Deutschland sogar Bundesländer, die haben gar keinen Feiertag, weder am Donnerstag noch am Freitag.
Ja, das ist eh so ein Thema. Ich bin da ja ein ganz großer Befürworter von bundeseinheitlichen Feiertagen. Das sollte komplett reformiert werden.
Haha,
schönes Wort. Das sollte komplett reformiert werden, dass wir da, wie gesagt, über alle Bundesländer hinweg dieselben Feiertage haben.
Da werden sich, kommt drauf an, an welchen Bundesland wir uns da orientieren.
Wir orientieren uns an dem Bundesland mit den meisten Feiertagen.
Bayern wäre das.
Selbstverständlich.
Genau.
Selbstverständlich. Ja, okay, da können wir auch mal prüfen, müssen da wirklich alle Feiertage sein, ja, alle nur, weil da St. Katharina, ja, keine Ahnung, ja, also mal irgendwo gehustet hat. Okay, ja, kann man mal drüber reden, aber ansonsten sollte man sich da, denke ich mal, dem Bundesland in den meisten Feiertagen orientieren und macht die dann bundeseinheitlich, ja.
Okay.
Welche Tage dann genau, aber dass man zumindest mal von der Anzahl her, dass es passt. Ja. Wie gesagt, über die Feiertage an sich oder so, da können wir drüber reden. Aber man sollte das definitiv bundeseinheitlich machen, weil auch jetzt, wie gesagt, gestern ein Feiertag, ja, wir hatten ja keinen. Dann heute wir einen Feiertag, die anderen nicht, aber dafür machen sie vielleicht einen Brückentag oder so. Also, nee.
Was man verstärkt merkt bei diesen Feiertagen, dass dann die jeweiligen Grenzgebiete an den jeweiligen Nichtfeiertagen und Feiertagen dann stark besucht werden. Da ist dann ein schöner Grenzverkehr.
Ja, genau, das ist ja heute auch wieder so ein typischer Ich fahre nach Hessentag.
Genau.
Ja, weil da ist dann offen, ja, da klar, da macht der Einzelhandel vielleicht auch nochmal 2-3 Euro mehr Umsatz. Das wäre dann nochmal so ein Thema, ja, dann geht es uns aber verloren. Ja, dann machst du halt einen Umsatz am anderen Tag, ja, aber
ich glaube auch, dieser eine Tag, da wird zwar irgendwo einen Peak geben, aber das wird jetzt nicht so gewaltig sein. Das könnte man.
Ja, das ist ja die Frage. Ja. Je nachdem, da kommen schon ein paar Euro, denke ich mal, rum, die dir vielleicht dann verloren gehen würden, weil halt die Pendler, beziehungsweise die Grenzgänge, sagen wir jetzt mal, dann kommen. Aber mein Gott, einheitlich, und dann, wie gesagt, muss ich es halt wieder anders verteilen. Aber ja. Da wäre ich groß für. Ich wäre auch dafür, dass wir das mit Urlaub, beziehungsweise nicht Urlaub, aber mit den Schulferien, dass wir das Thema auf jeden Fall nochmal angehen. Aber da blocken ja auch einige Bundesländer regelmäßig ab.
Naja, aber wenn du meinst, alle Bundesländer zum gleichen Zeitpunkt Sommer und zum gleichen Zeitpunkt Ferien, das halte ich für keine gute Idee.
Das habe ich ja nicht gesagt.
Ach so, ich dachte,
man sollte generell das Thema Ferienplanung mal angehen.
Okay, das habe ich jetzt nur herausinterpretiert.
Es ist ja auch wieder, wie gesagt, jedes Bundesland macht ja auch gerade hier, was die Länge der Ferien betrifft, beziehungsweise wann, an welchen Terminen oder Herbstferien und so und Sachen. Ja, in einem Bundesland kürzer, gar nicht. Ja, oder hier machen wir 2 Wochen und da, wie gesagt, sparen wir uns ein paar Tage auf und hängen die da dran, dass man sowas, wie gesagt, mal irgendwie ein bisschen planbarer macht, ja.
Wir zum Beispiel in Niedersachsen haben heute noch Ferien oder heute einen Tag Ferien, weil es halt ein optimaler Brückentag ist.
Genau.
Ja. Gut, finde ich ja gar nicht so schlecht. Ne? Langes Wochenende, ja, okay.
Ja, vor allem, das, wie gesagt, Schule, das hat mit mir als Arbeitnehmer jetzt nichts zu tun.
Ja, ja, klar.
Aber wie gesagt, gerade da sollte man vielleicht mal gucken, ja, weil zum Beispiel heute erreicht mich keiner meiner Kunden. Ja, du kannst ja drauf. Nein, heute ist Feiertag. Peng.
Ja.
Ende Gelände. Peng aus. Deswegen, also alleine, das ist schon, wie gesagt, das sollte man, denke ich mal, auf jeden Fall angehen. Aber.
Okay, ich muss zugeben.
Ich bin froh, ich habe einen jetzt heute, langes Wochenende passt.
Ich muss zugeben, ich habe gestern auch gearbeitet. Also ich bin gestern ans Telefon gegangen, weil ich auch einige Kunden habe, die aus anderen Bundesländern kommen. Habe ich gesagt, okay, ich arbeite gestern durch, in Anführungsstrichen. Und
das ist halt deine Entscheidung. Ich hätte es jetzt nicht gemacht.
Wenn es jetzt ein bundesweit einheitlicher Feiertag gewesen wäre, dann hätte ich das wahrscheinlich auch nicht getan. Aber dadurch, dass so viele Leute in anderen Bundesländern daheim sind, habe ich dann halt gesagt, ich gehe dann trotzdem ans Telefon.
Nö.
Ja, okay, muss jeder selbst für sich entscheiden.
Ich dachte, wenn jemand eine E-Mail schreibt und ich sehe da was und kann da kurz schnell drauf antworten, ja, aber es, wie gesagt, es ist auch mal Feiertag.
Ja, ja. Ich bin da ja nicht so kleinlich.
Nee, das ist ja auch, das ist ja auch jedem seine Entscheidung.
Ja, ja.
Das kann ja jeder machen, wie er Lust hat. Wie gesagt, ich würde es halt nicht unbedingt machen. Ja. Aber wenn da einer, der 3 Millionen Umsatz mit mir macht, anruft.
Nee, leider nicht.
Aber wäre das vielleicht auch noch eine andere Sache als, wie gesagt, aber selbst da, ja. Man kann auch, wie gesagt, auf Feiertage hin planen, was natürlich einfacher wäre, wenn sie bundeseinheitlich wären.
Das ist korrekt, ja, genau. Aber gut.
Deswegen, also da sollte man definitiv das Thema mal angehen. Aber das wird schon seit gefühlt einer Ewigkeit immer mal wieder angesprochen, das Thema. Und es passiert einfach nichts. Da will sich halt auch kein Bundesland dann wieder reinreden lassen. Ja,
ja, so ist es. Das ist das. Das ist einer der Nachteile. Muss der
Kanzler mal ein Machtwort sprechen?
Diese Aussage bietet sich an, ein Fass aufzumachen, was sie aber nicht tun.
Genau, das werden wir uns jetzt.
Das verkneifen wir uns.
Genau, da bin ich nicht drauf gekommen eben. Danke.
Ja, weil wir haben ja Gott sei Dank andere Themen vorbereitet.
Ja.
Und bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, genau, lass uns erwähnen, dass wir heute mal wieder einen Werbepartner an Bord haben. Und das ist ein guter alter Bekannter. Das ist die Firma Roborock. Und dazu später mehr. Gut. Und bevor wir über die große Apple-Woche sprechen, die, ich habe sie so schön für mich genannt, innerlich genannt, die Apfelsplitterwoche oder die Apfelspaltenwoche, reden wir nochmal ganz kurz über das iPad Mini der 7. Generation. Da habe ich mir jetzt persönlich die Arbeit gemacht und habe nochmal ein iPad Mini der 6. Generation aufgetrieben. Naja, so schwierig war es nicht bei uns in der Universität. Da lag noch ein altes Gerät rum. Und dann habe ich mir das nochmal mit dem Jelly Scrolling angeschaut. Beide Geräte nebeneinander gelegt und habe gescrollt und gemacht und getan. Ich habe Inhalte verglichen oder besser gesagt, ich habe auf beiden Geräten die gleiche Webseite aufgemacht und habe versucht, wirklich ein 1:1-Szenario aufzubauen und habe festgestellt, nach meinem persönlichen subjektiven Empfinden, dass es etwas besser geworden ist. Der Effekt ist noch sichtbar, aber er hat sich nach meiner Meinung marginal verbessert. Und auf den Schluss ist mehr oder weniger auch iFixit gekommen, obwohl sie beim Auseinandernehmen von dem Gerät festgestellt haben, tja, es hat sich nichts an der Hardware großartig verändert. Natürlich, der SoC hat sich verändert, klar, liegt auf der Hand, aber der Display-Controller liegt an der gleichen Stelle wie vorher auch. Bedeutet, es kann eigentlich jetzt nicht daran liegen, dass es sich verbessert hat, dass der Display-Controller anders positioniert worden ist. Sie müssen irgendwas anderes gemacht haben. Das hat auch iFixit geschrieben, aber was sie verändert haben, können sie jetzt nicht sagen, woran es liegt. Also an der Position kann es effektiv nicht liegen. Eventuell Anpassung der Software, Firmware-Anpassung etc. Es hat sich, wie gesagt, etwas verbessert. Das konnte ich auch feststellen, aber der Effekt ist noch sichtbar. Und im Vergleich oder im direkten Vergleich, dann sieht man natürlich direkt, dass es sich verbessert hat. Aber wenn man jetzt wieder kein Vergleichsgerät hat, dann stellt man das eher fest, dass dieser Effekt sich noch im Gerät befindet. Okay, muss man mit leben. Habe ich ja vorher auch getan. Und wie gesagt, alles okay. Es hat mich jetzt nur ein bisschen irritiert, weil sehr viele Medien geschrieben haben, es ist noch da, es ist nicht da, es ist ein bisschen da. Und mein Fazit ist, es ist ein bisschen besser geworden und es ist aber auch noch ein bisschen da. Von allem etwas, halb und halb. Und iFixit hat dem Gerät 3 von 10 Reparaturpunkte gegeben oder die Skala der Reparaturfähigkeit wurde auf 3 bewertet oder auf 3 eingestuft. Das ist jetzt nicht ganz so übel, wenn man sich manche andere Bewertungen von Apple-Geräten anschaut, aber auch, wie gesagt, ja, nicht so brillant. Allerdings haben sie hervorgehoben, dass der USB-C-Port extrem leicht austauschbar ist und dass man alte Komponenten in Anführungsstrichen aus dem iPad Mini der sechsten Generation auch weiter verwenden kann. Das heißt, wenn man jetzt noch irgendwo alte Ersatzteile hat oder alte Überproduktionen von Ersatzteilen hat oder von Komponenten hat, dann kann man die letztendlich auch in der siebten Generation weiterverwenden, sprich zum Beispiel den Akku oder den USB-C-Port. Da sind die Komponenten baugleich und das ist ja auch letztendlich, so schreibt es iFixit, ein Thema, der Nachhaltigkeit oder da geht es in den positiven Bereich der Nachhaltigkeit. Also von daher ist jetzt nicht alles so schlecht an dem Gerät, was die Reparaturfähigkeit beanlangt. Tja, immerhin. Gar nicht so schlecht. Gut, das zum Thema iPad Mini der siebten Generation. Und dann kommen wir zur Ankündigungswoche. Und man sieht ja im Dokument, das sehen die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht, aber das siehst du, ich habe eigentlich mehr erwartet, weil ich habe das Ganze so nach Wochentagen.
Ich habe ja darauf gewartet, wann kommt jetzt hier so, underwhelmed, ja, und sowas.
Nee, ich habe ja das Dokument
so nach
Wochentagen unterteilt. Mhm. Und sie haben ja gesagt, eine Woche voller Ankündigungen und am Mittwoch war Schluss. Ich hatte gedacht, okay, Donnerstag, Freitag.
Fehlt noch was, ne?
Es fehlt noch was. Also ich bin jetzt persönlich jetzt nicht enttäuscht von dieser Woche, aber wenn jetzt gesagt wird, eine Woche voller Ankündigungen, dann gehe ich davon aus, dass die ganze Woche was angekündigt wird, montags bis freitags.
Hm.
Aber okay, das definiert Apple anders. Aber sie haben uns, also mich persönlich haben sie nicht enttäuscht. Ich bin ganz er überwältigt nicht, aber ich bin zufrieden, sagen wir es so. Und im Endeffekt hat es damit angefangen, dass sie gesagt haben, oder besser gesagt im Kleingedruckten, Apple Intelligence kommt ab April 2025 in die EU, also somit auch nach Deutschland. Hat dich das überrascht, dass das jetzt so plötzlich kommt? Also April ist ja bald.
Es hat mich überrascht, dass es nicht mehr erwähnt wurde oder nicht direkt erwähnt wurde von Apple. So
genau.
Zum Beispiel Donnerstags, dass man das nochmal so reingestreut hätte, apropos. Ja. Andererseits mit dem, es ist halt die Frage, welche Features kommen überhaupt erstmal. Wahrscheinlich wollten sie das da nicht jetzt wieder überhypen, beziehungsweise irgendwo groß treten. Das hat ja hier dann Blogs und auch gerade einige deutsche YouTube-Kanäle haben das natürlich trotzdem, oder haben es aufgegriffen und dann breit getreten. Also das hat ja schon seine Runde dann gemacht. Nachdem es der erste Mal spitz gekriegt hat oder in englischen Medien aufgenommen hat oder englischen Blogs gesehen hat, die ersten Beiträge dazu, ging es dann auch bei uns steil. Dass es jetzt soweit ist, hat mich schon etwas überrascht, weil wir eigentlich alle davon ausgegangen, oder was heißt alle, aber zumindest mal wir und einige andere ja auch sind davon ausgegangen, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, bis es kommt. Aber wenn man jetzt mal guckt, September bis April, ja, ist auch schon wieder ein halbes Jahr.
Ja.
Es ist schön, dass es jetzt da ist. Mhm. Ich hätte eher wahrscheinlich zum Ende des iPhone 16s Lebens Rhythmus oder Update-Rhythmus wahrscheinlich gedacht, eher so näher am 17er dann. Aber es ist ja schön, wenn es jetzt schon da ist. Wie gesagt, von den Funktionen her, die dann letztendlich verfügbar sein werden oder je nachdem, wie sie ausgerollt werden, muss man mal abwarten. Aber ja, schön, dass es da ist. Ja.
Da gab
nette
es.
Nette Überraschung.
Da gab
vor allem,
es,
wie gedacht, ja. Ja.
Erzähl weiter.
Mhm. Nee, wie gesagt, was mich halt überrascht hat, ist, dass es einfach so eine Fußnote war.
Ja, aber ich meine, Apple weiß ja ganz genau, dass die Apple-Fanboys diese ganzen Pressemitteilungen durchkämmen bis ins Kleinste und dass das natürlich schnell von den üblich bekannten Publikationen ins Netz ausgetrieben wird oder breitgetreten wird. Deswegen hatten sie es ja gar nicht nötig, das groß anzukündigen. Es hat ja schnell die Massen erreicht, in Anführungsstrichen.
Ja, aber auch gerade, als sie den Mini vorgestellt haben, da hätte man es auf jeden Fall auch nochmal erwähnen können.
Ja, hätte man.
Aber ja, wie gesagt, sie haben es nicht gemacht.
So. Also ich habe heute kurz einen Bericht gelesen bezüglich der Anpassungen in Bezug auf diese DMA-Geschichte. Es soll funktionstechnisch sich nicht viel ändern. Das heißt, die Funktionalität soll gleich sein wie in den Staaten. Es soll nur transparenter sein und es soll letztendlich mehr Einstellungsmöglichkeiten geben, angepasst, wie gesagt, auf die Gegebenheiten des Digital Markets Act. Also funktionell soll sich nichts ändern. Das habe ich heute noch so gelesen, aber ich habe halt auch wirklich nur den ersten Absatz gelesen, weil ich zeitlich da nicht mehr zugekommen bin. Aber wie gesagt, so tiefgreifend soll es letztendlich, oder es soll funktional keine Einschränkungen geben. Da bin ich gespannt, ob das noch wirklich so umgesetzt wird. Muss man dann halt sehen.
Ist ja was mich mal interessieren würde, ja, ist, ob jetzt die gesagt haben, sie warten jetzt erstmal ab mit dem Kauf, ob die jetzt trotzdem kaufen, also jetzt schon vor dem April, ob sie bis zum April warten oder ob sie sich dann sagen, geht, ja, im September kommt schon eh wieder das Neue. Im April kommen die Features, dann kann ich auch das bis im September nochmal warten. Ja, das halbe Jahr.
Ja, das muss man dann.
Da bin ich halt mal gespannt.
Ja, aber auf jeden Fall ist ja geplant, dass im Frühjahr auch das iPhone SE 4 kommt. Es ist vielleicht auch noch ein Entscheidungspunkt halt für die SE-Käufer. Also da soll ja auch was kommen. Also schaden tut es nicht, dass im April halt Intelligence da ist.
Also es ist schön, wie gesagt, es ist gut, dass es kommt,
ja,
weil es war ja immer so eine Frage, wie wird Apple halt reagieren, beziehungsweise wie wird Apple das noch anpassen, beziehungsweise umsetzen,
ja,
was läuft da hinter den Kulissen, wird es überhaupt kommen, wie lange wird es dauern, das war ja immer so die Diskussion oder so der Gedanke, den man da hatte, wenn man halt über Apple Intelligence gesprochen hat. Von daher ist es schön, dass wir jetzt einen Termin haben, dass er relativ früh ist.
Genau.
Viel früher wäre es wahrscheinlich auch ohne die Problematik um das ganze Thema herum nicht gewesen, wegen den Anpassungen. Und sie hatten ja eh schon hatten sie ja gesagt, dass der Rollout später sein wird. Also von daher vielleicht sogar noch im ursprünglichen Zeitrahmen.
Mhm.
Ja. Vielleicht ein bisschen verzögert wegen den Anpassungen, die sie dann noch machen. Aber ansonsten denke ich mal nicht viel später als ursprünglich geplant.
Ja, und ich vermute, der Zeitraum April wird auch sehr gut passen. Wie gesagt, iPhone SE 4 und es steht ja auch letztendlich das iPad in der Grundversion vor der Tür oder nicht vor der Tür, sondern wir warten da ja auch auf ein Update und das könnte sich so im gleichen Zeitraum bewegen. Das ist halt passend zum Marktstart vom neuen iPad, also vom Standard-iPad. Das wäre dann das iPad der 11. Generation. Und wie gesagt, das iPhone SE 4, das dann auch Apple Intelligence in Europa bereitsteht, würde gut passen, also zum Zeitraum. Da hätte man auch alle iOS und iPadOS-Geräte Intelligence-fähig, wenn diese beiden Updates halt durchgezogen worden sind. Naja, ich bin gespannt. Gut, gute Nachrichten, wie gesagt. Hat mich überrascht, dass das so früh kommt. Ja, und dann ging's los, der neue iMac mit M4-Prozessor. Tja, die erste Nachricht ist ja, oder die wichtigste Nachricht ist ja, dass alle Eingabegeräte jetzt USB-C unterstützen. Ja, das ist korrekt. Und die größte Enttäuschung war für mich persönlich die Magic Mouse. Die hat jetzt auch USB-C. Das ist keine Enttäuschung, aber der USB-C-Port sitzt an der gleichen Stelle wie der Lightning-Port. Und wir haben es ja prognostiziert.
So what? Yeah.
Letztendlich.
So what?
Ja, wie gesagt, was soll ich sagen? Die Maus hat generell sehr, sehr, sehr lange kein Update bekommen. Abgesehen.
Ne? Wie lange gibt es die jetzt schon?
Ich kann es dir nicht sagen, ich habe es nicht recherchiert, aber bestimmt locker 10 Jahre.
Ich hatte irgendwas gelesen von 15.
Ja, oder das.
Und ich so, what the fuck, 15 meine, Jahre schon?
Sie fing ja mit einem Batteriefach an.
Genau, die habe ich auch hier bei mir in der Schublade.
Und seitdem hat sie sich grundsätzlich ja nicht geändert. Abgesehen halt von den Lademechanismen. Wie gesagt, Batteriefach, dann kam der Lightning-Port und dann kam jetzt der USB-C-Port. Und sie haben sehr viele Chancen nicht genutzt. Warum haben sie kein MagSafe darunter gebaut? Das,
ja, mit das größte Argument, was ja immer, oder der größte Grund, warum viele ja sagen, hier, der Port ist scheiße, weil sie die halt während dem Aufladen oder kabelgebunden nutzen wollen. Und das ist keine kabelgebundene Maus. Und mein Gott, wie war das hier? Du hast ja da hier innerhalb von wenigen Minuten kannst ja stundenlang weiterarbeiten. Vor allem, ja, du wirst ja auch Wochen vorher im Prinzip schon über den Akkustand informiert. Null Problem.
Ja.
Ich verstehe nicht, wie jemand da wirklich die Batterie leer nutzen kann. Das ist eigentlich ein Unding. Es kann eigentlich nicht passieren.
Wenn man ein wenig aufmerksam ist, ist es eigentlich sehr schwer, dass das passiert. Ganz klar. Nur allerdings hätten sie jetzt die Chance nutzen können, das Ganze etwas eleganter zu lösen, ist meine Meinung.
Nö. Apple steht auf dem Standpunkt, dass es eine Wireless-Maus Warum sollte man die auch nur im Entferntesten mit Kabel nutzen können?
Ja, das Keyboard ist ja auch wireless und ich kann es kabelgebunden benutzen, weil der Port das, halt am
ja, Kopfende. Ja, ich hätte gewünscht, die hätten den auch irgendwo unten dran gemacht.
Ja.
Alleine, um die Leute hier da mal hier mit der Nase drauf zu stoßen. Die hätten sollen, was sie hätten machen sollen, den Port nach vorne belegen.
Ja.
Und du kannst die werden im Aufladen nicht nutzen. Das wäre der größte Mittelfinger gewesen, den Apple hätte machen können.
Ja, aber muss man
du legst den Port nach vorne und dann kannst du ihn aber nicht nutzen, wenn er auflädt.
Muss man denn so provozieren? Nein.
Ich hätte das gemacht.
Ja, aber ich glaube, ja.
Ich als Tim Cook hätte gesagt, hier Freunde, das vor allem mit USB-C, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, da vorne, fällt kaum auf, macht das. Aber implementiert bitte per Software, das Ding lädt auf, kann nicht genutzt werden.
Mhm. Naja, gut.
Meinst du, wie das gewesen wäre? Du stellst dir vor, ja, wir haben den Port jetzt vorne, könnt ihr hier direkt hier aufladen, dann werden die ersten ausgeliefert worden, die Leute schließen es an und können sie nicht nutzen. Die ist kaputt, ja, geht nicht. Nee, Freunde, ja. Das ist Design.
Gut, also ich bin der Meinung, MagSafe hätte dem Ganzen sehr gut getan.
Dann hättest du aber auch nicht nutzen können während dem Aufladen.
Naja, kommt drauf an. Man hätte ein Mauspad auch im Third-Party-Bereich anbieten können, was MagSafe on Board hat. Es gibt ja von Logitech auch solche Lösungen.
Die Betonung auf Third-Party.
Genau.
Und Apple wäre da auch nichts gekommen.
Hm. Wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, sie hätten ja auch QI2 nutzen können. Okay, bringt ja MagSafe mit sich. Und dann hätte es bestimmt Third-Party-Anbieter gegeben, die irgendwelche Mauspads rausbringen, wo man ein induktives Ladefeld verbaut. Also, das wäre eine Chance gewesen. Kann man
machen, ja. Aber wie gesagt, von Apple hätte es da nichts gegeben.
Nein. Oder sie hätten das sogar noch auf die Spitze treiben können. Sie hätten in die MacBooks.
Genau, nach oben den Port, genau.
Nein, in die MacBooks MagSafe-Ladefeld einbauen können, wo man dann
ja, die Maus das Trackpad, genau. Das ist noch ein Ladepad.
Nein,
ja,
aber wie gesagt, ich finde, das ist nur mal wieder so viel wie notwendig war. Also sehr viel Liebe ist jetzt nicht reingeflossen, sagen wir es mal so. Ist meine Meinung.
Nee, meine Meinung ist ja ganz eindeutig. Warum sollen sie da irgendwas ändern, wenn es funktioniert?
Ja, wenn es
funktioniert ja.
Wenn es danach Wunsch, geht, dann hätten wir ja heute noch Pferdefuhrwerke. Funktioniert auch. Komme ich auch von A nach B, aber nur nicht so schnell.
Das ist doch das, was ich sage. Das
ja, nein.
Pferdekutschen.
Aber Stillstand ist ja der Tod.
Was ist denn bitte daran?
Ja, also ich
anderes
weiß.
Thema.
Anderes Thema. Erstens ist diese Maus 15 Jahre oder 10 Jahre am Markt. Sie hätte generell etwas weiterentwickelt werden können. Von der Funktionalität, Haptic Engine, Feedback, etwas ergonomischer, mehr Funktionen.
Was soll denn das Ding noch vibrieren? Nein, die ist.
Guck dir doch mal Logitech an. Du bei Logitech ist es so, du kannst gerade mal bis 3 zielen und sie haben schon eine neue Maus auf dem Markt. Die sind halt.
Aber das hat ja, wie gesagt, Apple lebt ja nicht vom Mäusebauen. Die lebt ja nicht davon, dass sie dir das Zubehör verkauft. Bei Logitech sieht das schon wieder ganz anders aus. Das ist denen ihr Business. Die müssen Peripherie verkaufen, das Apple nicht. Die haben eine für sich jetzt die finale Form der Maus gefunden.
Naja.
Sind mit dem Design und mit der Funktionalität zufrieden mit. Endstufe eng. Ja.
Das Wichtige ist ja nicht, dass Apple damit zufrieden ist. Wichtige ist, dass die Kunden damit zufrieden sind.
Apple, in erster Linie muss Apple mit dem Produkt zufrieden sein. Ansonsten hättest du auch nie die Tastatur gekriegt, über die wir alle gemeckert haben. Apple war von dieser Tastatur überzeugt und hat zweimal das Ding versucht.
Du meinst jetzt die Butterfly-Tastatur?
Ja, hat zweimal versucht, die Tastatur zu fixen. War der Meinung, ja, jetzt haben wir das Problem gelöst, waren damit zufrieden, geben das in die Produktion, das wird gebaut, wird verkauft, Kunden meckern. Nein,
mit Recht haben sie gemeckert.
Apple macht nicht die alte Tastatur rein. Nö, die schrauben wieder dran rum, machen eine Gummimembran rein. Hier, wir haben es gefixt, hier die Tastatur für euch. In erster Linie muss Apple das Produkt gefallen und muss von dem überzeugt sein. Und dann sagt sie, hier Freunde, wir haben für euch das Ei erfunden. Ja, kauf das.
Naja, das ist Apple. Mit der Tastatur, ich gehe davon aus, dass in ihren Testbereichen diese zweite Generation der Butterfly-Tastatur dass die Tests gut verlaufen sind und dass die nicht damit gerechnet haben, dass im Alltagstest das Ding genauso oder mehr oder weniger fast genauso bescheiden war wie die erste Generation.
Einmal das, aber ich denke mal, das ist noch nicht mal der ausschlaggebende Punkt gewesen. Ich denke, dass Apple wirklich von der technischen Lösung, die sie da hatten, 100% überzeugt waren.
Das mag sein.
Und wie gesagt, von den Kinderkrankheiten, die die Technik hat, mit V2 und V3 die Probleme beheben. Und wie gesagt, der Kunde muss sich dran gewöhnen.
Ja, aber
das ist ja auch die Aussage
und die Ausfälle, da wurde Apple denn eines Besseren belehrt, dass es halt absoluter Müll war, das Ganze. Weil die Dinger
es war nicht absoluter Müll.
Ne, die Dinger kamen doch in Massen zurück. Die Geräte.
Ja, Massen jetzt auch
es
nicht.
Gab es gab eine Rückrufaktion von Apple, es gibt ein Reparaturprogramm von Apple, es gibt Sammelklagen, also bitte, das war eine extrem hohe Ausfallrate. Ach,
Sammelklagen, das ist auch so ein übertriebenes Ding.
Ja, aber wenn Apple ein Reparaturprogramm aufruft, das machen die ja nicht aus Spaß, weil zwei Geräte kaputt
gehen. Nein, das nicht, aber da haben sie doch auch erstmal die Tastaturen wieder getauscht, beziehungsweise die mit der Gummimembran verbaut. Das ist ja nicht so, dass sie gesagt haben, hier, nimm ein altes Gerät mit der alten Tastatur.
Ja, weil das die einzige Möglichkeit
war. Vor allem war. Apple von Anfang an, das war ja das, wie du gesagt hast, auch in den Pferdekutschen, Apple sagt sich ganz einfach, ja, wenn wir den Kunden fragen, ja, was er haben will, dann sagt er, er will mehr von dem, was er schon hat. Nein, Apple, wie gesagt, arbeitet an seiner Vision, ja, und stellt das hin, was sie meinen, das Beste für dich ist. Und das macht ja nicht nur Apple so, das machen andere ja auch. Und die stellen das hin, was sie der Meinung sind, das Beste für dich ist. Und dann entweder es ist das Richtige, ja, und das hat sich ja über die Entwicklung von MacBook Air auch gezeigt, das ist eigentlich im Prinzip, ja, da hat ja vorher auch keiner nachgefragt, wir wollen ein MacBook Air, sondern Apple hat das MacBook Air dahingestellt und Ende. Der Markt hatte schon ein Anzeichen dahin, dass sich die Geräte dahin entwickeln, beziehungsweise eine Nische, ja, oder eine Anwendung davon, dass das Gerät kommt, ja, die Ultrabooks und was weiß ich, was wir damals alles hatten. Aber Apple hat gesagt, hier, das ist unser MacBook Air, ja, das hat die Klappe, das hat nur einen USB-Anschluss, ja, das versteckt sich auch nur unter einer Klappe, da kannst du auch nicht jedes deiner USB-Zubehörteile anstecken, weil manches wird da nicht reinpassen, konstruktionsbedingt, ja, da brauchst du vielleicht ein Adapter oder ein Dongle, ja. Friss oder stirb. Dass das über die Zeit dann sich weiterentwickelt hat, okay, ja.
Ja, aber da war der Produktzyklus ja auch nicht so lang wie bei der Maus. Da konnte
Apple, die Maus ist fertigentwickelt. Peng, Ende.
Ich glaube, Apple wird diese Maus noch.
Das ist die Spitze des Eis.
Nein, die Maus wird sich noch ändern, 100%.
Ja, irgendwann kommt eine neue Maus. Aber die Magic Maus, wie wir sie jetzt haben, ist zu Ende entwickelt.
Die wird sich schon noch ändern, auch designtechnisch, davon gehe ich aus.
Ja, dann kommt eine Magic Mouse 2 oder wie auch immer sie heißen wird, das ist dann eine andere Maus. Aber wie gesagt, die Magic Mouse, da hat sich da kam ein Akku rein, ja, kannst du aufladen, keine Batterien mehr wechseln und Ende Gelände.
Ja gut,
da kommt weder in der Zukunft ein Scrollrad rein.
Nee, brauche ich auch nicht.
Da kommt keine dritte Maustaste.
Nein.
Da wird sich auch nicht irgendwie die Neigung oder die Größe der Maus, oder wie gesagt, oben die Oberfläche wird sich ändern. Da wird sich auch nicht die Größe ändern. Das Ding wird nicht ergonomischer werden.
Nein, aber die neue Generation wird sich vermutlich verändern.
Ja, wie gesagt, die Magic Mouse 2, ja. Und wer weiß, wo der Ladeport ist, wenn sie überhaupt noch einen hat. Ja?
Ja, klar.
Das ist ja die andere Frage. Aber die Maus ist für Apple
das kann das sein. Ja, klar. Ding. Also die Maus in dieser Generation mit USB-C ist ausentwickelt. Das ist schon
die
klar.
Die Magic Mouse ist das, was es sein soll.
Ja, ja, klar. Aber die nächste Generation wird sich dann logischerweise verändern. Ich glaube nicht, dass sie auf dem Design jahrelang noch hängen bleiben werden. Irgendwas wird passieren. Ist es meine
kann sein, Vermutung. Ich würde mir was Ergonomischeres definitiv wünschen.
Damit habe ich jetzt weniger ein Problem, ehrlicherweise. Damit komme ich ganz gut klar.
Das ist ein Grund, warum ich die auch nicht mehr nutze, weil die ist jetzt wirklich nicht besonders ergonomisch. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass es daran was tut und von mir aus kann der Ladeport bleiben, wo er ist.
Ich persönlich habe da auch kein Problem. Ich bin ja nur der Meinung, Apple hat viel liegen lassen. Man hätte mehr Liebe reinstecken können. Das ist meine Meinung.
Man hätte nur können eine komplett neue Maus machen, die ergonomisch, wie gesagt, definitiv sinnvoller ist als dieses Ding, was sie da designt haben.
Ja,
egal wie hübsch sie ist. Also mir gefällt sie designtechnisch nach wie vor top.
Das ist richtig.
Auch gerade, wie gesagt, dass du da im Prinzip genannt von der Form her, ach egal, dass so, wie gesagt, nur diese, dass da, wie gesagt, kein Scrollbild dran ist, dass das wirklich halt so auf das Minimum an Maus heruntergebrochen ist, gefällt mir schon. Nur für mein Gefühl, ja, die Haptik bzw. die Ergonomie ist halt echt bescheiden. Ansonsten mit den Touch-Gesten und auch mit dem Klick und mit dem, mit dem Feedback und so. Wunderbar, ja, gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, das Design der Maus gefällt mir eigentlich sehr gut. Aber zum wirklichen Nutzen, gerade wenn man viel mit der Maus arbeitet, schwierig.
Gut, da habe ich mich dran gewöhnt, aber das ist ja auch, jede Hand ist anders oder jeder Konditionierungsprozess ist anders. Ich habe mich da wirklich gut dran gewöhnt. Und im Gegenteil, wenn ich jetzt so eine Logitech MX Master in der Hand habe, dann denke ich, boah, was ist denn das für ein Riesending in der Hand? Weil man es nicht gewohnt ist, dass die Hand im Endeffekt vollkommen ausgefüllt ist. Also das, und die meisten oder sehr viele nutzen ja diese Logitech MX Master zum Beispiel und die sagen, ja, endlich hat man mal wieder was im Innenraum der Hand oder in der Handwölbung sozusagen. Aber wie gesagt, das ist eine Geschmacksfrage. Ich komme mit der Magic Mouse vom Ergonomischen her sehr gut klar. Aber okay, gut, ich persönlich hätte mir MagSafe gewünscht, das habe ich jetzt zum 10. Mal gesagt, aber das ist ja auch letztendlich nur meine Meinung.
Das Problem ist halt wieder, du musst halt wie bei der Apple Watch, müsstest du halt da auch wieder eine Ladeinfrastruktur drumherum bauen. Entweder müsstest du halt auf das gehen, was es für das iPhone schon gibt oder für die Apple Watch. Oder müsstest du halt wie für die Maus, wie gesagt, was eigenes machen. Entweder halt auch wieder so ein kleines Mauspad, oder was ist klein, aber entweder halt ein Mauspad mit integrierter Lademöglichkeit, dass du da was hast.
Ja.
Oder aber sowas wie, in Anführungszeichen, eine Dockingstation.
Ja, ja, aber
einen festen Platz hat.
Apple hat ja diesen Ladepuck, diesen MagSafe-Ladepuck, da hätte man das Ding andocken können und wäre wahrscheinlich auch noch da, hätte da wahrscheinlich noch dazu beigetragen, dass dieser Ladepuck noch ein bisschen Upselling bekommt, etc. Aber okay, das lass uns nicht weiter diskutieren. Wir haben noch ein bisschen mehr auf der Uhr, sonst hängen wir hier eine Stunde auf der scheiß Maus fest.
Ja, mein Gott, und, wie gesagt, an dem Thema, beziehungsweise so, bei den Punkten kann man sich sehr gut auslassen. Ja.
So wichtig ist diese Maus jetzt auch nicht.
Dass nee, vor allem der Ladeport ist nicht so wichtig.
Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Im Prinzip hast du ja recht.
Also ich, wie gesagt, ich kann viele verstehen, die auch gerne kabelgebunden nutzen wollen, warum auch immer. Wobei ich da die Apple-Maus, ja okay, machen wir das Thema zu.
Machen wir das Thema lieber zu. Das steigern wir uns da unnötig tief rein.
iMac.
Nee, ja, iMac. Noch ganz kurz Nachtrag zu der Maus, die nein, es gab da noch einen Bericht, dass diese USB-C-Eingabegeräte ein Update auf MS-DOS wollte ich gerade sagen, nein, auf macOS Sequoia erzwingen. Und das sehe ich jetzt nicht so. Ich glaube, es ist ein Bug. Bedeutet, diese neuen Eingabegeräte laufen nicht im kompletten Funktionsumfang mit älteren macOS-Versionen. Sie werden zwar erkannt, aber bieten nicht den vollen Funktionsumfang, also Gesten etc. pp. Und ich gehe davon aus, dass das keine Absicht von Apple war, sondern dass einfach jetzt ein Update nachgeschoben wird, dass es ein Bug ist und kein Feature, weil ich vermute mal nicht, dass die Abwärtskompatibilität oder dass Apple das ausgeschlossen hat. Ich vermute mal, da wird irgendwo ein Update danach gereicht, somit, dass man auch runter kann, zumindest auf Ventura oder auf Sonoma etc. Also ich glaube nicht, dass man unbedingt dafür Sequoia generell benötigt oder dass das der Gedanke von Apple war, dass man jetzt ein Zwangsupdate auf Sequoia vornehmen muss. Weil ich kenne noch ganz, ganz viele Leute, die noch nicht abgedatet haben.
Vor allem, es hat sich ja sonst zumindest mal was man war, bis jetzt war es nichts geändert, also von daher.
Ja.
Warum sollte es nicht mit den alten Versionen auch gehen? Ne?
Genau, also ich vermute mal, das ist ein Bug und nicht gewollt, meine Interpretation. Weil viele haben geschrieben, das ist ein Zwangsupdate, dass man die Leute dann dazu zwingt, auf Sequoia abzudaten. Ich gehe vom Software-Bug aus. Gut, also jetzt zum iMac 24 Zoll. Leider wieder nur in 24 Zoll. Die Leute, die sich was Größeres gewünscht haben, wurden nicht bedient. Also von
das,
daher.
Das Update, was man eigentlich möchte vom iMac,
kommt nicht.
Kam nicht, ja.
Genau.
Und ich habe ja vor langer Zeit, wo wir auch schon über den großen, habe ich ja gesagt, ich habe mit dem Thema eigentlich abgeschlossen. Das wird nichts mehr.
Ja.
Aktuell sieht es ja auch leider wieder danach aus, weil das wäre eine schöne Möglichkeit gewesen. Da nochmal halt jetzt gerade auch wie bei den MacBook Pros halt mit Max, also mit Pro und Max,
genau,
halt nochmal ein iMac vorzustellen.
Man hätte auch gut differenzieren können. Die M4 Standardversion nur im 24 Zoll. Und wenn man jetzt mehr Power haben will, Pro oder Max SoCs, dann halt dementsprechend das größere Gerät, sage ich 30 Zoll oder was weiß ich, keine Ahnung. Da hätte man dann auch eine gute Differenzierung aufbauen können. Im kleinen Bereich die kleinen Chips und wenn du mehr Dampf haben willst, kannst du auch dementsprechend oder musst du dann auch ein größeres Display nehmen. Oder umgekehrt gedacht, wenn du ein größeres Display haben willst, dann musst du auch mehr Leistung erwerben. Und ja, aber okay, das ist leider nicht gekommen. Dafür haben wir 7 komplett neue Farben, in Anführungsstrichen. Die Farben sind etwas kräftiger geworden. Das Grün sieht jetzt etwas mehr nach Grün aus. Ist nicht mehr so pastellig, sondern man hat etwas mehr Farbintensität reingemacht. Also der Farbeimer wurde etwas länger übers Aluminium gegossen, etc. Und man hat jetzt auch einen Pink-Farbton. Das sah gar nicht mal so schlecht aus. Obwohl ich jetzt Pink jetzt nicht so mag, aber es war irgendwie ein angenehmes Pink. Es bietet sich sicherlich auch an, dann auch, wie gesagt, mal die Farben zu ändern und da ein bisschen Farbvariation reinzubringen. Wir können jetzt 2 6K-Displays anschließen und ein oder nicht und, sondern oder ein 8K-Display. Obwohl, halte ich für ein wenig merkwürdig oder finde ich ein wenig merkwürdig, wenn man dann 24 Zoll Display stehen hat und man schließt dann irgendwo noch ein 8K Display an, was wahrscheinlich dann auch größer von der Bildschirmdiagonale sein wird. Ich glaube nicht, dass es ein 24 Zoll 8K Display gibt. Halte ich für unwahrscheinlich, dass es das da irgendwo draußen am Markt gibt, weil die sind ja dann meistens doch etwas größer, die Displays. Das sieht ein bisschen ungeschickt auf dem Schreibtisch aus, finde ich. Aber okay, die Möglichkeit ist gegeben. Und es gibt jetzt auch die Möglichkeit, ein Nanotexturglas dazu zu optionieren. Allerdings muss ich dann die größere Variante des M4-Chips nehmen, die 10-Core-Variante. Die Standard-Variante lässt es nicht zu, was ich auch nicht verstehen kann. Weil ich gehe davon aus, dass es grundsätzlich in allen Geräten die gleichen Displays sind. Und warum man dann wieder die Standard-Variante ausschließt, das ist nach meiner Meinung reiner Upselling-Prozess von Apple. Und sie wollen dann halt ein bisschen mehr den größeren iMac verkaufen und deswegen nur ab der 10-Core-Version. Kostet 230 Euro. Muss jeder selbst für sich entscheiden, ob er das braucht oder ob er das nicht braucht. Gute Nachrichten gibt es für alle diejenigen, die die Standardversion kaufen, weil die bekommen jetzt 16 GB RAM. Das wurde ja auch schon spekuliert im Vorfeld. Und jetzt kann man etwas etwas mehr dazu raten, die Standardvariante der Geräte zu kaufen. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen, es sind weiterhin nur 256 GB RAM. SSD an Bord, nicht RAM. Und da muss man schon überlegen, ob das ausreicht und ob man das für sich persönlich mit externen Storage-Lösungen kompensieren kann. Das muss jeder selbst für sich entscheiden. Allerdings ist das leichter zu kompensieren als den RAM. Das muss man sich überlegen. Startpreis 14,99 ist 100 Euro günstiger geworden als das Vorgängermodell. Und im Endeffekt sogar noch mehr als 100 Euro günstiger geworden, weil wir haben ja den RAM noch dazu bekommen. Also ich finde diese 14,99 in der Grundausstattung schon sehr attraktiv. Meine Meinung. Für so ein All-in-One-System mit der Leistung.
Ja, wenn es jetzt noch 27 Zoll wäre, ja, wäre gut. Der Preis, denke ich mal, unschlagbar. Vor allem, der würde sich verkaufen wie geschnitten Brot zu dem Geld.
Ja, ist aber jetzt nicht 27, sondern nur Mäusekino.
Ja, weil wie gesagt, selbst wenn du gesagt hättest, okay, wir bieten den jetzt in 24 und in 27 an und hättest die 27er nochmal 300 oder 400 Dollar teurer gemacht, der hätte sich verkauft wie geschnitten Brot. Da brauchst du auch gar keinen, da hättest du vielleicht für den 27er noch die Pro-Option angeboten wie beim Mac Mini, da kommen wir ja dann auch noch dazu, dass du gesagt hättest, okay, den 27er kriegst du auch nochmal mit dem Pro-Prozessor. Und wie gesagt, für das Geld, die Leute sind so heiß auf das Gerät, ja. Du hörst immer wieder hier, wann kommt der 27er, beziehungsweise warum macht Apple keinen 27er mehr. Wir haben da schon, ja, selbst zu Intel-Zeiten haben wir da schon drüber gesprochen. Ich bin jetzt, also ich finde das Gerät nice. Bin aber selbst kein Kunde für einen All-in-One.
Nee, bin ich auch nicht. Ich
finde es schön, dass es da ist für die Leute, die einen haben wollen. Deswegen ist es eigentlich umso enttäuschender, dass es aktuell keinen 27er oder keinen großen gibt, sagen wir mal groß.
Ja.
Ob jetzt 27, 30, 32, eine ganz andere Frage. Aber dass es halt keinen großen gibt, das ist echt schade. Viele wünschen sich natürlich den wie hieß er, der iMac?
iMac Pro.
Nee, den hieß der Pro? Der Übergangsnachfolger oder Ersatz.
Das war ein iMac Pro.
Für den Mac Pro.
Den es nur in Space Gray gab, ne, letztendlich. Das war ein iMac Pro, ja.
Viele, wie gesagt, würden sich da in diese Richtung ja eigentlich was wünschen, so als Alternative zum Studio.
Ja.
Da würde ich dann eher sagen, sorry, bewegen wir uns wieder in Regionen, da würde ich dann doch lieber ein Studio und ein externes Display empfehlen. Aber das ist ja Geschmackssache, das kann jeder machen, wie er Lust hat.
Ja.
Ich denke, da lässt Apple einen Markt liegen, was schade ist. Aber sie werden ihre Gründe haben. Wahrscheinlich liegt es daran, dass sie keine Kapazitäten dafür haben, ja, um den zu entwickeln. Ja, wobei, ja.
Ja, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Und ich meine, dass jetzt diese Nanotexturoptionen dazu gekommen ist, das passt ja auch jetzt eigentlich nicht in die Zielgruppe hinein, weil das ist ja eine Option für die Pro-User.
Ja, okay, ich denke, dass die Nachfrage da ist.
Ja.
Gerade matt, je nachdem, wo das Ding steht. Wir wissen nicht, wie da wirklich die Verkaufszahlen gerade im geschäftlichen Umfeld sind, wo die eingesetzt werden, wer die wo nutzt. Also ich denke, eine matte Option wird nachgefragt, ansonsten wäre es nicht gekommen. Für das Display?
Kann sein, ja.
Weil wir haben ja sonst, wie gesagt, keinen großen, wo irgendwo jemand dann sagt, okay, dann können wir es auch fürs Kleine machen, sondern wir haben ja nur den Kleinen. Also ich denke, die Nachfrage ist da. Aber wie du schon gesagt hast, ich denke, gerade im Großen wäre es vielleicht nochmal eine andere oder eine sinnvollere Option gewesen. Aber mein Gott.
Ja, das stimmt.
Wir haben ja nur den Kleinen.
Wenn ich überlege, wo überall iMacs rumstehen und bei meinem Zahnarzt steht in jedem Behandlungszimmer ein iMac und am Desk vorne, also am Anmeldepult. Ja, und wenn ich, wie da die Beleuchtung aussieht, denke ich, da würde auch so eine Nanotexturglasbeschichtung Sinn ergeben. Speziell im Behandlungsraum, wo du ja wirklich sehr, sehr viel Licht hast und sehr, sehr viel starke künstliche Beleuchtung hast. Ja, klar. Na gut, egal. Die Option ist ja nun auch relativ schnell ein- und ausgebaut oder es ist jetzt ja keine Sache, die kompliziert ist, nach meiner Meinung. Ist ja nur eine Beschichtung. Okay, also somit zum iMac. Lass uns da jetzt nicht länger drauf rumkauen, weil so großartig war das Update jetzt ja auch nicht.
Nee, Farben finde ich nice.
Ja, gut. Hat sicherlich seine Berechtigung, dass es da so viel Farben gibt. So, lass uns zum Dienstag kommen. Der Dienstag hat begonnen damit, dass Amazon versehentlich den Mac Mini geleakt hat. Es ist eine Vergleichstabelle aufgetaucht, die den Mac Mini im Vergleich zum Mac Studio zeigt. Und im Vergleich zum iMac M4. Das wurde dann aber wieder schnell von der Seite runtergenommen. Und wahrscheinlich war Amazon ein wenig nervös mit dem Veröffentlichungszeigefinger. Oder wie es so schön einmal in der deutschen Politik hieß, ich bin auf der Maus ausgerutscht. Ja, gut. Und dann ein paar Stunden später wurde er dann vorgestellt. Der neue Mac Mini. Das ist mein persönlicher Star, der Ankündigungswoche. 12,7 x 12,7 cm in den Abmaßen und 5 cm flach oder hoch, wie man es nennen mag. Er ist etwas höher als der alte Mac Mini und er ist auch.
Ja, genau, weil das war auch mit so einem Punkt, ja, hier, und da ist so klein geworden. Wobei ich bei einem Blog gelesen hatte, und das fand ich wieder sehr interessant, vom Volumen her sind sie fast identisch, ja.
Ja, dadurch, dass er etwas höher ist. Und er ist auch größer als ein Apple TV. Und da haben sich auch viele so aufgeregt. Ja, da hat der Mark Gurman ja wieder Mist erzählt. Der ist ja gar nicht so groß wie ein Apple TV. Er hat gesagt, ähnlich groß wie ein Apple TV.
die Ähnlichkeit kann man auf jeden Fall nicht von der Hand weisen. Wir hatten im Vorfeld ja auch schon über die Gerüchte gesprochen, dass er vom Formfaktor kleiner werden soll, wo ich gesagt habe, ja, hier der Mini hat ja schon eigentlich auch da ein sehr ikonisches Design erreicht, beziehungsweise vom Design her, die letzten Generationen hatte sich da wenig getan. Apple hat da eigentlich ihren Mini gefunden. Womit ich nicht gerechnet hätte, ist, dass er eigentlich optisch mehr wie ein Mini-Studio jetzt aussieht.
Er sieht im Endeffekt aus, als ob man aus dem Studio sehr viel Luft rausgelassen hat und das Ding runtergedampft hat. Genau. Und deswegen glaube ich auch nicht, weil viele haben ja prognostiziert, dass der kommende Mac Studio aussehen wird wie ein Mac Mini, nur wesentlich höher. Ich glaube, der Mac Studio wird vom Design auch in der nächsten Generation so bleiben. Also der hat erstmal seine Designsprache gefunden.
Ich denke auch, ja.
Ja. Weil wie gesagt, aber der Mac Mini sieht halt aus wie ein kleiner Mac Studio.
Ja, ey, der sieht hammer aus.
Also ich habe mich sofort in das Ding schockverliebt.
Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, wo wir gesagt haben, hier, wir würden uns wünschen für ein Mac Mini Update halt so ein paar Anleihen am Studio. Ja, USB-T nach vorne, beziehungsweise Thunderbolt eventuell nach vorne und so, ja. Dass du halt an der Front noch einen Anschluss hast, ob das dann ein oder zwei sein müssen, mal dahingestellt, aber dass zumindest mal eine nach vorne kommt. Die Sachen haben wir ja jetzt bekommen.
Ja.
Was mir fehlt, und da hatten wir vor der Aufnahme auch schon drüber gesprochen, ist der SD-Kartenleser.
Das also
sorry,
ist
aber dafür hätte man noch irgendwo einen Platz finden können oder eine Lösung finden können.
Absolut.
Dass man es nicht macht, ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, ja, weil das auch wieder mit so einem Punkt ist, der ihn halt vom Studio unterscheidet.
Differenziert, ja.
Aber schade.
Ja,
sehr, aber sehr schade.
Das hätte, ich meine, das ist jetzt ja kein so großer Differenzierungspunkt, den hätte man ruhig noch reinbauen können, SD-Karten-Slot, weil der Mac Studio unterscheidet sich ja auch durch Leistung. Zumindest sollte der nächste sich dann durch die Leistung differenzieren. Im Moment nicht so.
Ich denke mal, aktuell der Ultra hat da immer noch sehr
viele Karten. Nein, im Moment ist wahrscheinlich für viele der Mac Mini ein besserer Deal, als sich jetzt ein Mac Studio zu kaufen.
Das wird sich in Zukunft ändern.
Also wenn es ein Mac Studio Update gibt, dann wird da ordentlich was reinkommen, damit man wieder den gleiche Verhältnis hergestellt hat oder gleiche Abstände hergestellt hat. Mhm. Aber im Moment ist der Mac Mini in einer großen Ausbaustufe ein sehr, sehr guter Deal für professionelle Anwender oder für viele professionelle Anwender. Aber gut.
Also momentan, wenn ich vor dem Kauf eines Studios stehen würde, hätte ich richtig Bauchschmerzen.
Ich würde mir einen Mac Mini kaufen. Ich würde mir keinen.
Das ist die Frage, ob ein Mini Pro in einer vernünftigen Ausstattung nicht aktuell auch für den Übergang bis zum Studio M4.
Es gab ja auch schon die ersten Benchmark-Ergebnisse, dass ein Mac Mini Pro in einer sehr hohen SoC, also in der maximalen SoC-Ausbaustufe, in einigen Disziplinen besser ist als ein M2 Ultra. Nicht komplett, aber in einigen Bereichen hat er eine bessere Leistung. Das muss man dann nächste Woche nochmal genauer sehen, wenn wirklich aussagekräftige Geekbench-Ergebnisse da sind und wirklich gute Benchmarking-Geschichten am Start sind. Aber wer sich zum Beispiel
nur ein
M2 Max sich als Ultra holt, ich denke, der ist auf jeden Fall mit einem Mac Mini M4 Pro besser bedient, auf jeden Fall. Und es kommt ja noch dazu, der nächste Punkt, dass in der Pro-Version Thunderbolt 5 am Start ist. Und das ist natürlich auch gerade, wenn man sehr viele externe Geräte betreiben möchte, auch wenn man in die Zukunft blickt und zukunftsorientiert sein will,
ist halt
eine super Sache.
Das ist halt auch wieder so die Sache, wo hast du aktuell Thunderbolt 5 Peripherie draußen am Markt in oder sagen wir mal die Sachen, die du gerne hättest, ja.
Aber das wird kommen.
Das kommt definitiv.
Also es gibt jetzt mittlerweile ein Asus Mainboard, die das schon am Start haben. Ich habe mal geguckt, was das Board kostet. Das liegt bei 900 Euro, okay, ohne Chip, ohne alles, nur das Mainboard. Also da ist man auch schon, es gibt schon vereinzelt PC-Hardware, die das kann. Aber auch für diese sehr wenig gestreute PC-Hardware muss man auch noch richtig Kohle auf den Tisch legen.
Ja, das ist ja auch immer die Problematik, auch zu dem Mini. Und wir kommen ja jetzt noch zur Ausstattung und Preis, kommen wir ja noch hin. Aber da mit die ersten Posts nach der Mini-Vorstellung waren auch wieder, ja, ich kriege aber hier PC-Hardware, beziehungsweise halt diese Mini-Rechner oder auch diese AMD-Teile, die integrierte Grafik und was weiß ich was, ja, diese Mobilprozessoren im Prinzip, die kriege ich schon für viel weniger Geld mit mehr RAM und mehr SSD. Hier werden wieder Äpfel mit Birnen verglichen. Ja. Das ist klar, wenn dir das ausreicht und du eh Windows haben willst oder Linux darauf installieren willst, dann kauf dir das doch.
Ja, du vergleichst halt Sachen, die man nicht vergleichen kann im Endeffekt, weil macOS gibt es halt nur auf dieser Plattform.
Das ist das andere, ja. Na? Wenn du macOS nutzen willst, genauso wie wenn du iOS nutzen willst, dann kannst du dir nur ein Apple-Gerät kaufen.
Und deswegen klar, ist eigentlich jeglicher Vergleich immer sehr, sehr schwierig nach meiner Meinung. Es sei denn, ich bin so offen und mir ist es egal, ob ich jetzt mit Windows oder mit macOS arbeite und ich bin jetzt nicht so macOS orientiert und ich vergleiche jetzt total offen und mir ist das wirklich schnurzpiep, dann kann man eventuell so einen Vergleich anstellen. Aber die meisten Leute entscheiden sich ja nach meiner Meinung wegen dem Gesamtkonzept für Apple.
Ja, beziehungsweise weil sie halt auch gerade von der Technik überzeugt sind. Und das sind ja Sachen, die man gesehen hat, auch gerade bei dem ersten Mini mit dem M1 oder auch bei den generell bei den ersten Apple Silicon Rechnern, wo viele ja auch sich den ersten Mac gekauft haben, die aus der Intel-Welt einfach kamen, die sich den ersten, also nicht jetzt Mac Intel, sondern aus der Windows-Welt kamen, die sich den ersten Mac gekauft haben, weil sie da halt dieses Paket bekommen von A, Power, Leistung, aber den kompletten Rest halt da, oder die, wo der nicht unbedingt die Leistung sie überzeugt, sondern dieses Gesamtpaket, wie du es angesprochen hast, mit Energieverbrauch, mit beziehungsweise mit der entweder mit passiver Kühlung oder mit dem wenig an Kühlung, was notwendig ist, dann gerade auch mit Mini, beziehungsweise halt mit den MacBook Pros, die da gesehen haben, dass sie Leistung bekommen, ohne diese vielleicht nötigen Kompromisse in PC-Hardware eingehen zu müssen.
Ja.
Was jetzt Energieverbrauch betrifft, was Lüfter betrifft, etc. Klar kriegst du da auch wieder Lösungen, die Apple nahe kommen, aber halt auch nicht dann für 4,99 im Laptop-Bereich. Ja, das, da liegst du dann auch wieder sehr ähnlich teilweise wie MacBook Pros. Und wie gesagt, plus den Vorteil, oder für uns den Vorteil, den macOS einfach bietet. Aber das ist ja dann auch der Geschmackssache. Vor allem, ich habe es ja meiner Frau damals gesehen, wie sie den Umstieg gemacht hat von Windows zu macOS. Du musst dich da halt auch erstmal einarbeiten, ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber das Umgewöhnen einfach. Hm. Weil mittlerweile will es halt auch nicht mehr hergeben. Ja.
So ist es. Ja, also diese Diskussion ist ja schon so alt, solange es Macs und solange es PC-Systeme gibt. Also von daher kann man da immer wieder diskutieren und das ist uferlos, diese Diskussion, finde ich. Und jeder soll das nehmen und benutzen, wo er Spaß mit hat und gut ist. Und missionieren kann man sowieso nicht. Das habe ich aufgegeben. Entweder
ja, kannst du schon, aber es ist halt ja die Frage, ja, mit den wo kannst du da erfolgreich irgendwo sein. Von daher, wie gesagt, wenn es um Neuanschaffungen geht oder so, wird man ja auch immer mal wieder gefragt, hier, du bist doch Apple-Nutzer, was hast du da, wie bist du zufrieden damit? Aber es ist ja auch immer die Frage, wo kommst du her, ja, wie viel hast du schon irgendwo investiert? Solange es nur um externe Festplatten geht, ist es ja kein Thema.
Ja.
Das einzige Problem könnte NTFS-Formatierung darstellen und die Daten, die du schon drauf hast, gerade wenn es um Fotos oder Videos geht, ja, das ist halt nochmal so ein Thema. Also NTFS als Partition.
Ja, aber da gibt es ja auch Möglichkeiten, das zu realisieren. Da ist ja auch kein Thema. Genau.
Das ist halt vielleicht nochmal so eine kleine Hürde. Aber ansonsten, wenn du als normaler Heimanwender kommst, ist es eigentlich kein Problem. Ja.
So ist es. Gut.
So viel dazu, genau. Und zurück zum Mini.
Zurück zum Mini. Und ein Thema, was jetzt eigentlich als nächstes drankommen würde, das diskutieren wir nochmal ganz zum Schluss, weil das könnte wahrscheinlich auch ein wenig ausufern. Lass uns auch über die Thunderbolt-Ports sprechen. Das sind nämlich drei Stück, die wir auf der Rückseite haben. Und vorne haben wir USB-C in Form von 10 Gigabit USB 3.0, 3.2 letztendlich. Also da haben wir keine Thunderbolt-Konnektivität oder Geschwindigkeit, auch nicht, wenn wir auf die Pro-Version gehen. Da haben wir nur Standard USB-C.
Genau, 10 Gigabit. Genauso wie wir Thunderbolt 4 beim M4 haben und Thunderbolt 5 beim Pro.
Genau, und ja, deswegen würde ich persönlich, wenn man diesen Rechner als Hauptrechner einsetzen möchte, allein wegen Thunderbolt 5, ich bin ja nun Thunderbolt-Fan, würde ich schon raten, nehmt ein M4 Pro. Wenn man das jetzt nicht als Experimentierrechner haben will oder als Zweitrechner und das wirklich das Hauptsystem ist.
Ne? Oder weiß, dass man vielleicht auf den Studio upgradet, sobald halt da die Updates kommen. Ja.
Zum Beispiel, je nachdem, wie lange man auf dem Gerät rumrutschen möchte oder mitarbeiten möchte.
Ja, das ist auch mit so einem Punkt, wo ich ja auch bei Threads geschrieben hatte, den Aufpreis ausstattungsbereinigt im Vergleich, also M4 Pro zu M4. Was waren es, 490 Euro oder so in die Richtung? Irgendwas um die 500 waren es, die man da bezahlt. Was ich zwangsweise eigentlich schon investieren müsste in den Mac Mini, weil ich ja dann auch wieder hier über Minimum 5 bis 10 Jahre, oder sagen wir Minimum 5, so maximal 10 Jahre halt Nutzungsdauer, also aus der Vergangenheit, ja, halt rechne. Und mein Gott, selbst 5 Jahre,
ja,
da musst du theoretisch definitiv in Thunderbolt 5 investieren. Selbst wenn du irgendwie in 2 Jahren dir vielleicht neue Festplatten kaufst, alleine das lohnt sich schon. Ja.
So ist es.
Ja, aber du hast doch da USB 3X drin. Da kannst du doch auch günstige Festplatten kaufen. Musst du nicht Thunderbolt.
Ja. Kommt drauf an, wie du das Medium nutzen möchtest. Wenn ich es als Time Machine Backup nutze, ist es uninteressant. Aber wenn ich darauf produktiv irgendwas machen möchte, Bildbibliotheken oder große Videos bearbeiten möchte, dann kommt es auf Geschwindigkeit an. Ja, wenn es nur ein Datengrab ist, ist es vollkommen uninteressant.
Gerade wenn du ja, und da kommen wir ja auch noch, was jetzt die Ausstattung betrifft, hinkommst, wir haben ja dasselbe, in Anführungszeichen, Problem wie beim iMac. In der Grundausstattung, oder doch?
Doch, der 256, kommt mit 256 Gigabyte SSD,
genau. Ja. Kommt mit 256 und wenn du sagst, okay, für das OS und für die ein oder andere Anwendung reicht mir das aus. Ich gehe dann auf externen Speicher. All den wollte ich dann schon so schnell wie möglich angeschlossen haben. Ja.
Genau.
Also entweder dann zumindest mal Thunderbolt. Mhm. Beim Standard wäre es halt dann 4 und beim Pro kannst du sagen, okay, dann will ich die externen Platten definitiv halt, wenn es dann da ist, das, die Möglichkeit dann auf 5 dann auch haben. Das ja, kannst du machen, aber wie gesagt, da willst du natürlich dann den externen Speicher auch so schnell wie möglich dann am System dran haben.
So ist es, genau. Natürlich muss man dazu sagen, es gibt derzeit noch es gibt einen Hersteller, der schon ein Thunderbolt 5 externes Gehäuse anbietet. Aber das wird sich auch mit der Zeit ändern, wenn der Standard immer mehr Markt, reif ist er ja schon, aber mehr Verfügbarkeit oder mehr am Markt vertreten ist, dann wird es auch mehr Zubehör geben, die dediziert auf diesen Standard aufsetzen. Am Anfang ist natürlich wie immer, wenn neue Standards kommen, das Zubehör und die Hardware noch relativ teuer. Aber das ist ja immer so. War am Anfang auch so, die ersten, wo Thunderbolt 1 rauskam oder generell Thunderbolt rauskam, wie teuer waren da die Gehäuse oder die Docking Stations? Das hat sich ja auch mittlerweile alles relativiert, das ganze Thema.
Gut. Ja, vor allem auch zu sehen, wie schön sich Thunderbolt jetzt über die Jahre weiterentwickelt hat.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und du hast ja mit 5 auch eine Abwärtskompatibilität bis zu 3 runter. 3, 4 wird ja damit abgedeckt als Standard und 2 halt mit Adapter, aber ein bisschen eingeschränkter als mit 4. Aber du hast ja eine sehr gute Abwärtskompatibilität. Gut, wir haben HDMI an Bord, wir haben Ethernet an Bord und du glaubst gar nicht, was intern, wir haben in der Universität so eine Administrations-Slack-Gruppe und da kamen 10 Nachrichten auf einmal rein von den verschiedenen Leuten. Gott sei Dank, Ethernet ist an Bord. Das war Wahnsinn, was da für eine Freude aufkam, dass sie an den Port festgehalten haben, weil das ja ganz wichtig ist, wenn man diese Geräte im Serverbereich oder im Server-Racks einsetzt oder im professionellen Umfeld einsetzt, ist natürlich Ethernet ganz, ganz wichtig. Und wir haben auch die Option, 10 Gigabit draufzuschlagen. das muss man halt für sich selber entscheiden, ob man das braucht oder nicht. Kann man auch mit Thunderbolt-Adaptern realisieren, wenn man halt später auf den Trichter kommt, man braucht diese Anbindung, dann ist natürlich wieder ein Thunderbolt-Port weg. Ja, ich würde es grundsätzlich immer dazu optionieren, weil ich bei mir zu Hause Gott sei Dank auch die Infrastruktur habe, zumindest intern. Mir fehlt natürlich dann noch die Glasfaseranbindung nach außen, aber intern auf meine NAS-Systeme und auf meine Server kann ich halt mit 10 Gigabit Ethernet drauf kopieren und runter kopieren und mich damit verbinden. Ja, dann kommen wir zum Thema 3,5 mm Klinke auf der Vorderseite. Halte ich persönlich für eine ganz schlechte Idee. Für alle diejenigen, die die Lautsprecher anschließen und die Lautsprecher über Klinke anschließen, die machen das klassischerweise auf der Rückseite. Und das ist ja auch eine permanente Verbindung. Die Lautsprecher sind ja nicht nur temporär verbunden. Und das sieht natürlich hässlich aus, wenn ich permanent eine Klinkenstrippe angeschlossen habe und das auf der Vorderseite. Für alle diejenigen, die das als Kopfhörereingang verwenden wollen. Dafür ist das elegant, weil man das natürlich schnell und einfach auf der Vorderseite realisieren kann. Also ich finde es nicht gut. Ich weiß nicht, was Apple da geritten hat, das auf die Vorderseite zu legen.
Apple wird sich wahrscheinlich gedacht haben, auch Lautsprecher gibt es mittlerweile mit USB-C.
Gibt es, aber ja, da müsste man, gut.
Es ist halt nur die Frage, möchte ich einen USB-C-Anschluss für Lautsprecher opfern?
Naja, gut.
Beziehungsweise einen Thunderbolt-Anschluss auf der Rückseite.
Es gibt ja Gott sei Dank auch mittlerweile hochwertige Thunderbolt-Hubs, wo man das vervielfältigen kann, das Ganze. Kostet natürlich auch wieder Kohle, ganz klar, aber man hat ja auch die Möglichkeit, Hubs anzuschließen. Ich rede von Hubs, nicht von Docking-Stations. Es gibt wirklich dediziert Hubs, wo man ganz viele, in Anführungsstrichen, Thunderbolt-Anschlüsse hat. Aber wenn man da in den hochwertigen Bereich geht, die auch Power Delivery unterstützen, muss man auch schon 200 Euro auf den Tisch legen.
Ja, auf jeden Fall. Es war definitiv ein Kritikpunkt, der auch ziemlich durchs Netz gegangen ist mit der Positionierung des Klinkeanschlusses. Ja, wie gesagt, für mich jetzt eher weniger das Problem. Entweder habe ich ja den Sound eventuell über einen Lautsprecher, das sagt sich Apple ja wahrscheinlich auch.
Du meinst über das Display?
Ja, über das Display, über den Monitor, über
wenn
das Display.
Man, ja.
Wenn man da unterwegs ist, ja, dass man eingebauten Lautsprecher da nutzt. Oder aber, wie gesagt, Lautsprecher, meine letzten PC-Lautsprecher waren auch USB-C, dass man da was hat, beziehungsweise dann halt in den Apfel beißen muss, ja, quasi, und dann an der Front anschließen muss, ist unglücklich.
Ja.
Es ist unglücklich. Hätte man wahrscheinlich anders lösen können. Ich denke, Apple ist eher davon ausgegangen, dass sich die Problematik von externen Lautsprechern nicht unbedingt stellt bei der Mini. Und man gesagt hat, okay, viele Leute haben halt noch Kopfhörer mit Klinke, die sie einsetzen. Dann machen wir mal an die Front. Ist schade. Wie gesagt, mich trifft es jetzt nicht.
Würde Nein.
ich die PC-Lautsprecher nutzen wollen, hätte ich USB-C. Wie gesagt, andererseits, wenn ich den anschließe, meinen Monitor, sind jetzt keine Apple-Qualität von den Lautsprechern her, aber der hat auch noch angebaute Lautsprecher. Das ginge dann auch noch. Hätte man alles lösen können, aber wie gesagt, ja, für mich wäre es jetzt kein Problem.
Ich denke, die haben sehr viele Leute angesprochen, damit Podcasts oder Audio schneiden oder Video schneiden und die mit Kopfhörern arbeiten und somit schnell den Zugang auf der Vorderseite haben und das Ding dann.
Oh, ich denke, für die Klientel stellt sich die Problematik noch weniger.
Warum?
Weil wer von uns nutzt nicht ein externes Audio-Device und hat daran auch sein Headset angeschlossen oder seinen Kopfhörer.
Aber nicht jeder, der den Podcast aufnimmt, der schneidet auch. Es gibt ja viele Leute, die das an Erfüllungsgehilfen weiterleiten und die einfach nur den Schnitt machen und gar nichts mit der Aufnahme zu tun haben. Also ja, klar, der Podcast-Produzent zum Beispiel. Der Produzent ist ja nicht gleichzeitig auch in jeder Hinsicht der Sprecher. Es gibt ja ganz viele professionelle Leute, die leisten sich einen Cutter.
Ja, nee, vor allem es gibt ja auch Podcasts wie jetzt, also uns trifft es jetzt nicht, aber ich produziere ja aktuell einen Podcast nicht, das machst du ja. Und könnte da ja eigentlich nur mein Mikro anschließen.
Also wie gesagt, der Sprecher oder, ist ja nicht gesagt, immer der Produzent.
Du hast ja auch hier, du könntest ja eventuell auch einfach nur deine Earpods über Klinke anschließen. Das ging ja auch. Klar, für mich dann auch wieder als Gast Front gar kein Thema in dem Fall. Muss ich ja auch sagen, würde ich vorne anschließen, gar kein Problem. Aber wie gesagt, für jeden, der als selbst ich jetzt aktuell mache über das Audio-Device, beziehungsweise das Mikro über USB.
Ja, ja, klar.
Von daher,
also ich finde es,
je nachdem, wie tief du drin bist oder welchen technischen Anspruch du da dran hast, stellt sich die Problematik da, denke ich, in dem Fall nicht, weil entweder hast du dann ein Audio-Device dran oder aber dann Mikro zum Beispiel über USB. Wenn du da, wie gesagt, noch aufrüstest und dann eh auf XLR bist, brauchst du sowieso ein Audio-Device.
Ja, klar.
Da kommst du dann gar nicht dran rum. Ja. Deswegen, also da gerade in diese Richtung würde ich sagen, ist das sogar noch ein kleineres Problem. Und wenn du erstmal ein Audio-Device hast, dann könntest du da auch deine Klinke anstecken. Klar, dann nicht mehr dein 3,5, weil die kommen in der Regel mit den, was ist es, 6?
6,3.
Ja, mit den Dingen, da bräuchtest du eher schon wieder einen Adapter für 3,5, um den anzuschließen, wenn du da dann Klinke nutzen wolltest.
Ich meine, Apple ist ja immer so auf Ästhetik raus, ne? Wenn ich mir das Frontdesign von dem Mac Mini anschaue und direkt daneben habe ich ja diese Status-LED, dass der Mac Mini eingeschaltet ist und dann dieser runde Eingang, das sieht nicht schön aus, weil es unsymmetrisch ist. Also du hast nicht die haben nicht den gleichen Durchmesser. Die LED ist nicht genauso groß wie der Kopfhörereingang.
Da könnte man sagen, warum sind überhaupt irgendwelche Anschlüsse auf der Vorderseite oder beim Studio dann noch der Schlitz für den SD-Kartenreader, ja.
Ja, also die USB-C-Anschlüsse, so da sie ja beide gleich groß sind und auf der linken Seite sitzen, das sieht okay aus, finde ich. Aber ja, der Klinkenanstecker, wenn der jetzt noch weg wäre, würde der...
Ich habe da sowieso kein Problem mit, weil Frontanschlüsse finde ich sowieso toll. Ja?
Ich auch. Aber ich habe ein Problem mit dem Klinkenanstecker von der Optik her. Wenn der weg wäre vorne, würde das optisch besser aussehen. Aber das ist eine
Geschmackssache. Ja, das würde schöner aussehen, aber da habe ich kein Problem mit.
Ja,
aber und wenn du den gar nicht nutzt, kannst du hier auch einen kleinen silbernen Aufkleber drüber machen.
Okay. Also man hätte es auch noch eleganter lösen können. Man hätte zwei Eingänge reinmachen können, auf der Rückseite und auf der Vorderseite. Und je nachdem, wo der Kopfhörer oder der Lautsprecher drin steckt, wird das Ganze aktiviert. Das ist ja technisch möglich. Gibt ja auch andere Hersteller, die das so realisieren.
Ja, also wenn ich hätte entscheiden müssen, hätte ich gesagt, komm, machen auf die Rückseite.
Ich auch,
Das ist eine kleine Inconvenience für jeden, der halt einen Kopfhörer anschließen will. Dann muss ich auf die Rückseite. Aber selbst da, mein Gott, da hätte ich mir so eine kleine Verlängerung geholt. Hätte ich hinten rein und dann, die hätte ich nach vorne gelegt und dann hätte ich können easy, ohne irgendwie ums Gerät laufen zu müssen oder fummeln müssen, hätte ich den dann einfach vorne oder an die Verlängerung anstecken können. Also, wie gesagt, ich hätte ihn auch nach hinten, definitiv. Aber da ist halt auch die Frage designtechnisch, wie viel Platz war wo noch? Ja, wobei vorne musst du ja auch irgendwo hin und dann musst du intern das wieder routen, beziehungsweise so designen, dass du vorne hinkriegst. Also das wäre wahrscheinlich auch hinten noch irgendwo möglich gewesen, ja.
Ja, mit Sicherheit. Aber okay, lass uns nicht so lange über die Klinke diskutieren.
Kann man gerne, weil wie gesagt, wir machen auch Audio, also von daher, ist schon...
Haben wir jetzt getan, also ich schließe mich deiner Meinung an, hinten wäre für mich persönlich besser gewesen. Aber Apple wird sich dabei was gedacht haben. Haben sie
wir machen es den Leuten mit Klinke-Kopfhörer wahrscheinlich einfacher, aber...
Ja, naja.
Mein Gott, da würde ich dann wieder sagen, wie viele Leute von denen nutzen mittlerweile Bluetooth-Kopfhörer, wenn sie Musik hören?
Zum Musik hören ja, zum professionellen Schneiden weniger gut.
Ja, aber da, wie gesagt, da setze ich mal, oder würde ich davon ausgehen, jeder, der es professionell macht, hat ein Audio...
Ja, ich habe doch gesagt, Thomas, nicht jeder, der produziert, schneidet auch. es gibt ja genügend Leute, die einfach nur schneiden, die haben gar kein Audio-Interface. Die hören einfach nur die angelieferte Audiodatei, haben nee, noch nicht aber, mal...
Nein, jeder, der professionell schneidet, hat garantiert auch ein Audio-Device.
Nee.
Doch.
Ich kenne ja nun einige Podcast-Produktionsfirmen und ich weiß auch, wie da interne Struktur anläuft.
Würde ich stark bezweifeln,
es gibt Leute, inwieweit das sind nur
ich diese Leute professionell nennen würde.
Es gibt einfach nur Leute, das sind Schneideknechte, die einfach nur den Podcast schneiden und nur die Inhalte hören. Und die schneiden zum Beispiel auch auf dem MacBook. Da ist nichts mit Audio-Interface. Ja, die machen das sonst.
Ja, okay, aber da stellt sich ja auch wieder die ganz andere Frage, inwieweit willst du das eventuell mobil machen, beziehungsweise da hast du, wie gesagt, sowieso dann Klinke. Und wenn ich den sowieso, wenn du so schneidest, dann brauchst du auch nicht hinten einen Klinkenanstecker, weil wenn du dann wirklich mit Kopfhörer arbeitest, weil das für dich wenn du es auf der Couch machen willst, dann noch bequemer ist, mein Gott, beziehungsweise, wie gesagt, MacBook Pro, aber selbst da mit dem Mini, dann haust du doch deinen Kopfhörer vorne rein.
Ja, schon klar. Aber ich meine, wie gesagt, nicht jeder, der schneidet, hat auch ein Audio-Interface. Ist ja genau das Gleiche. Nicht jeder, der Video schneidet, hat auch eine Videokamera. Das sind ja zwei unterschiedliche. Kameramann ist ein Beruf und Schneider oder Cutter ist ein Beruf.
Ja, das kannst du doch nicht vergleichen.
Natürlich. Ob ich ein Audio- oder Video schneide, es sind die gleichen Tätigkeiten. Ich schneide zwei verschiedene.
Du schneidest aber
Medien. Das eine ist halt visuell, das eine ist Audio.
Ja, aber okay, ich sehe das ein bisschen anders. Vielleicht bin ich da audiotechnisch dann noch mal ein bisschen anders eingestellt als vielleicht irgend so ein Lohn-Podcast-Schneider.
Nein, in Produktionsfirmen gibt es halt verschiedene Aufgabenbereiche.
Ja, aber wie gesagt, ich hätte da alleine als derjenige, der es machen muss, andere Ansprüche.
Wenn es dein Daily Job ist und du da Schneideknecht bist, dann brauchst du kein Audio-Interface, weil du ja nur nichts aufnimmst.
Wie gesagt, mein Anspruch ist ein anderer.
Ja, klar.
Auch das, was aus dem Audio-Device rausfällt an Dings, ist schon was anderes als das, was du nur über deine Klinke hinten rauskriegst. Aber wie gesagt, das ist halt mein Anspruch.
Ja, das kommt auch immer ein bisschen auf die Qualität vom Ausgang an. Ne?
Wie viel? Ja, und von dem, was du dann hast. Aber wie gesagt, da ist dann der Anspruch, den ich an meinen, auch alleine an den Kopfhörer habe, ein anderer, als dass ich da was mit 3,5 Klinke nehmen würde.
Ja, okay.
Da bräuchte ich schon einen Adapter von 6 auf 3. Da fängt es ja dann auch schon wieder an.
Ja. Gut, der Adapter ist das kleinste Problem. Ah, okay.
Ja, ich sag ja, dann bräuchte ich aber zumindest mal wieder einen Adapter von 6 auf 3. Auch da wieder, jeder kann es machen, wie er will. Das ist ja kein Thema mehr. Mein Anspruch wäre halt, auch wenn ich es nur schneiden würde oder nur produzieren würde, halt nochmal ein anderer. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ja jeder selbst gefordert. Also.
Naja. Gut, lass uns auf den M4 zurückkommen. Mhm. Den kann man maximal mit den M4 mit 32 GB RAM bekommen. Mhm. Komischerweise kann man bei den MacBook Pros, die vorgestellt worden sind, den mit 48 GB bekommen in der Maximalkonfiguration. Das geht bei dem Mac Mini so nicht.
Genau, 16, 24, 32. Ne?
Der M4 in der Standardversion, richtig, genau. Der M4 Pro, den gibt es maximal mit 64 GB.
Genau.
Kann ich auch SSD-technisch höher optionieren auf 8 TB. Mhm. Und den Standard, das habe ich gerade vergessen, den kann ich nur auf maximal 2 TB konfigurieren. Ich würde gerne mal die Verkaufszahlen sehen, wie viele Leute sich die 8 TB dazu optionieren. Das würde mich interessieren.
Was kostet der in der Maximalausbaustufe?
Das 9000 irgendwas. Nee, nicht 9000, 5000. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe es mir nicht.
Nee, weil ich habe nämlich was gelesen bei Threads, wo einer gepostet hat, dass er irgendwie so um die 5 ausgibt für seinen Mini, den er bestellt hat.
Ja, ich weiß es nicht genau. Ob ich gar nicht, weil 8 Terabyte ist relativ.
Nee, sorry. Alle nicht für das Geld.
Nicht für das Geld.
Nee, sorry.
Ja.
Gut. Selbst professionell würde ich das nicht machen. Da würde ich definitiv, wie gesagt, Pro ja, RAM ja, Aber da gehe ich auf Eckstein, Thunderbolt 5, egal ja. welchen minimalen Verlust ich da im Vergleich zu der, oder welchen minimal, ja, kommt immer drauf an, aber welchen Verlust ich da zur internen hätte, ja. dass ich da nicht 2,6, also nicht die 512, sondern ein oder zwei Terabyte, okay, aber keine 8, sorry. Ja,
genau.
Das Geld stecke ich in mein Auto, ja.
Des deutschen liebsten Kind.
Ja, das ist immer eine ganz andere Baustelle.
Ja, aber klar, nein.
Allein der Vergleich schon. Wie gesagt, wenn du dir mal den Upgrade-Preis anguckst.
Es ist utopisch, ja.
Für diese 8 Terabyte. Und da ist der Vergleich jetzt, klar, schon weit hergeholt mit dem Auto. Aber fast, oder sagen wir mal, was ist 2,8 oder so, die 8 Terabyte Aufpreis kosten zu den 512?
Ich hab's nicht im Kopf, ist utopisch hoch, ist ja auch unwichtig, müssen wir jetzt auch nicht diskutieren. Wobei, das war ja schon immer so. Das war ja schon immer so bei Apple, dass die Preise.
Es war schon mal besser.
Ja, aber
schon mal besser.
So, seitdem man so hohe Speicherkapazität haben, also die 8 Terabyte war es, glaube ich, schon.
Ja, immer vor allem. Ja, vor allem mit dem Apple Silicon jetzt.
Genau.
Sind die Preise nochmal in die, oder sind sie teurer geworden. Aber wir hatten gerade zu Intel-Zeiten und auch mit den Selbstaufrüstmöglichkeiten waren die Apple-Preise um einiges günstiger. Aber klar, da war halt auch der Druck vom Markt halt größer. Den hast du halt jetzt nicht mehr.
Ja, das war auch eine ganz andere Situation. Aber seitdem das fest verbaut ist, sind sie wieder utopisch nach oben gegangen, die Preise.
Ja.
Ne? Also, wie gesagt, das ist ganz andere Baustelle. Haben wir auch schon sehr, sehr oft diskutiert. Wir haben jetzt auch logischerweise nicht alle Cores rausgesucht. Das kann man sich alles auf der Webseite genau anschauen, sonst würde unsere Sendung noch länger dauern als ohnehin schon. Allerdings finde ich beeindruckend, die Speicherbandbreite ist gestiegen auf 273 Gigabit die Sekunde. Das ist schon mächtig. Das ist ja auch ein extremer Indikator dafür, wie schnell oder wie nicht oder wie weniger schnell die SoCs sind, und das ist schon sehr beeindruckend. Ja, Thunderbolt 5 habe ich schon erzählt, das schafft 120 Gigabit die Sekunde. Anzumerken ist noch, dass es ein Thunderbolt 5 Kabel gibt, was ein Höchstmaß an Kompatibilität hat, auch eine Abwärtskompatibilität, und angesichts der Tatsache, dass es sehr wenige Marktbegleiter gibt im Third-Party-Bereich, die ein Thunderbolt 5 Kabel anbieten, ist das Original Apple Kabel erfrischend günstig. 79 Euro. Nein, hast du dir den Markt mal angeguckt?
Ja, nein, gerade Thunderbolt Kabel generell.
Es gibt ein vergleichbares Kabel am Markt, das kostet 69 Euro und wird wahrscheinlich nicht die Qualität haben. Und wenn ich mir die Thunderbolt 4 Kabel anschaue, die Apple am Start hatte, die wesentlich die 100-Euro-Grenze geschlagen haben oder überstiegen haben, mit 129 Euro zum Teil, ist dieses Kabel günstig. Und da weiß ich auch, dass ich wirklich Kompatibilitäten habe bis runter zu 3 und dass ich auch alles damit abbilden kann, was der Thunderbolt 5 Standard anbietet. Also wenn mich jetzt derzeit einer...
Beziehungsweise nicht nur der, sondern USB ja auch noch.
Naja, aber dass alle Standards ausgeschöpft werden.
Alles, was über diesen Stecker geht, kannst du machen. Ne?
Und wenn mich persönlich jetzt einer fragen würde, was soll ich mir von Thunderbolt 5 Kabel kaufen, kauf dir das Apple-Kabel. Es gibt kaum Konkurrenz, kaum Kabel, die getestet worden sind von der Konkurrenz.
Das wird sich auch noch ändern.
Das wird sich ändern. Bei Thunderbolt 4 sieht es anders aus, da gibt es sehr gute Alternativen, aber im 5er-Bereich ist das mit 79 Euro.
Ja, das ist ja noch ganz neu.
No-Brainer. So, bevor wir über den Mittwoch reden und bevor wir über den Ein- und Ausschalter beim Mac Mini reden, da lass uns über unseren heutigen...
ich habe gedacht, wir schließen das Thema erst noch ab. Okay, nee,
nein, ich baue so einen Cliffhanger zum Ein- und Ausschalter, weil der lädt natürlich auch zu Diskussionen ein. Aber bevor wir, wie gesagt, in die tieferen Diskussionen einsteigen, lass uns über den heutigen Werbepartner sprechen. Und das ist ein weiteres Mal die Firma Roborock. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass wir jetzt nicht so inflationär die Firma hier einbauen wollen und dass wir jetzt nicht permanent über Roborock sprechen, sondern nur, wenn es wirklich was Neues gibt. Ich finde, das sind wir auch unserer Hörerschaft schuldig, dass wir jetzt nicht denen eine Bulette ans Ohr quatschen, wie geil die Marke Roborock ist. Ich denke, das wissen die meisten auch, weil Roborock ist eindeutig der Marktführer im Bereich Staubsaugerroboter. Und ich muss sagen, ich habe ja schon 2 Geräte im Einsatz. Das große Problem bei den generell bei Staubsaugerrobotern ist, sie können ja keine Treppen laufen. auch wenn es da schon Ideen gab, aber es ist ja nicht im Massenmarkt. Es gibt ja wirklich keine massenmarktfähigen Roboter, die die Treppen hoch und runter laufen. Und deswegen habe ich auf 2 Etagen derzeit 2 Roborock-Systeme laufen. Und die tun ihre Arbeit seit Monaten, seitdem Roborock unser Kooperationspartner ist, erledigen sie diese Arbeit hervorragend. Ich denke, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass diese Geräte wirklich bei uns laufen und im Einsatz sind, zumindest bei mir, muss ich zugeben, und dass ich wirklich überzeugt bin von der Marke Roborock. Also die Produkte sind auch im Einsatz. Wir reden jetzt hier nicht einfach nur über die Marke, weil sie uns freundlicherweise sponsern, sondern weil ich auch überzeugt bin von der Marke. Und unsere Hörerinnen und Hörer wissen auch, wenn wir hier verschiedenen Marken Reichweite bieten und Aufmerksamkeit bieten, dann tun wir das auch aus Überzeugung. Und somit möchte ich das auch nochmal unterstreichen, und das habe ich, denke ich, auch getan. Und wir sprechen jetzt über ein ganz neues Produkt, was ich Gott sei Dank schon ein paar Tage vor dem Marktstart testen durfte. Der Marktstart war der 21.10. Da ist das Gerät auf den Markt gekommen. Wir sprechen über den Roborock Q Revo Slim. Und Slim ist ihr Programm, weil wir haben ja 8,2 cm Höhe. Oder man könnte auch sagen, er ist 8,2 cm flach. Und das hat natürlich eine Menge Vorteile, weil ich komme unter Sofas, unter Kommoden oder unter Möbelstücke, komme ich wesentlich besser drunter mit dem Gerät, als wenn ich jetzt einen Roborock habe, der etwas höher ist, oder auch einen Marktbegleiter habe, der etwas höher ist, dann habe ich es mit dem 8,2 cm wesentlich einfacher. Kommt natürlich auch immer auf die Möbel an. Es gibt natürlich auch Couchgarnituren, die einfach zu tief nach unten gebaut sind, wo das halt nicht funktioniert. Aber da komme ich auch mit normalen Staubsaugern nicht runter. Da muss ich das Ding sowieso verschieben und manuell saugen etc. Also das ist natürlich auch immer ein bisschen möbelspezifisch, das Ganze, ganz klar. Aber mit 8,2 Zentimetern habe ich halt eine größere Chance, unter Möbelstücke zu kommen. Der nächste Punkt, wir haben ja eine sehr hohe Saugleistung von 11.000 Pascal. Das gibt's natürlich auch bei den anderen Roborock-Geräten. Also man hat natürlich sehr viele Funktionen, die auch aus den anderen Roborock-Geräten hier mit reingewandert ist oder was sie halt auch verbauen. Das haben wir auch in den vergangenen Spots schon immer tiefgreifend besprochen. Und ich möchte jetzt nicht nochmal jede Roborock-Funktionalität besprechen, sondern nur das, was sich hier so ein bisschen abhebt und so ein bisschen schneller vielleicht durch die gleichen Punkte durchgehen. Wir haben das bewährte Flexi-Arm-Design, und da ist ein Punkt erreicht, wo wir hier doch einen großen Vorteil haben. Wir haben nämlich 100%ige Kantenabdeckung. Das heißt, mit dem Mop und mit den Bürsten komme ich jetzt zu 100% an die Kanten dran. Und das hebt sich doch schon von den anderen Roborock-Geräten ein wenig ab, weil da ist diese Kantenabdeckung nicht bei 100%. Das ist hier schon sehr, sehr schön realisiert worden. Wir haben natürlich den Sprachassistent Hello Rocky an Bord. Wir haben das Duo-Roller-Design an Bord, also die 2 Gummiwalzen, die auch bei anderen Geräten von Roborock an Bord sind. Und wir haben das Carpet Boost Plus System. Das bedeutet, wir haben 99%ige Haarentfernung aus Teppichen heraus. Und wenn man Tiere im Haus hat, dann weiß man, die verlieren Haare. Mal mehr, mal weniger, je nach Hunderasse oder je nach Jahreszeit, je nach Fellwechsel etc. Und auch selbst, wenn der Mensch verliert Haare, und Leute, die vielleicht nicht mehr so viel Haare haben, verlieren weniger. Und es gibt natürlich auch Leute, die haben lange Haare, die haben mehr Verlust, oder die Haare fallen dann mehr auf. Aber gerade wenn man sich anschaut, dass sich Haare in Teppichböden oder in Läufern oder in, was weiß ich, mehr verankern können als auf Glattböden, ist das hier schon mal hervorragend, dass wir hier wirklich 99% aus dem Teppichboden entfernen können mit dem Carpet Boost Plus System. So, und dann kommen wir zum eigentlich großen Punkt, den wir hier nochmal betonen müssen. Wir haben das neue Starsight-System an Bord. Das bedeutet, dass ich hier branchenweit das erste Doppellicht-Festkörper-LiDAR verbaut habe, oder Solid-State-LiDAR. Roborock hat das ja auch schön ins Deutsche übersetzt. Das ist branchenweit das erste Festkörper-LiDAR-System, und das dient dazu, dass man besser navigieren kann und sich besser orientieren kann. Wir haben hier einen 3D Time-of-Flight-Sensor verbaut, der eng mit der RGB-Kamera zusammenarbeitet. Und das dient dazu, dass ich mich oder dass der Roboter sich im Haus oder in der Wohnung besser orientieren kann. Dazu tragen die 21.600 Sensorpunkte bei. Und die verbesserte Hinderniserkennung. Der Roborock erkennt jetzt 73 Arten von Hindernissen. Tja, und ich wäre nicht der Tester, wenn ich das jetzt nicht ausgetestet hätte. Ich habe natürlich nicht 73 verschiedene Hindernisse aufgebaut, sondern ich habe es dem Roborock versucht, schwer zu machen. Ich habe ganz grob unterschiedliche Hindernisse aufgebaut. Ich habe Kabel versteckt oder besser gesagt im Raum verteilt. Ich habe Schnürsenkel verteilt oder ich habe auch einen kleinen Ping-Pong-Ball verteilt. Und man höre und staune, er hat alle diese Hindernisse erkannt und hat sie umfahren. Diese Tests habe ich auch mit dem S8 Pro Ultra durchgeführt und da ist die Hinderniserkennung zwar auch sehr, sehr gut, aber gerade den Schnürsenkel, den hat er jetzt nicht erkannt. Entweder war der Schnürsenkel zu dünn oder das Kabel zu dick etc., aber da hatte der S8 Pro Ultra jetzt im direkten Vergleich zu dem QRevo Slim so ein kleines Defizit. Natürlich muss man dazu sagen, es ist eine eindeutige Weiterentwicklung und wir haben hier eine bessere Sensortechnik an Bord und das zeigt natürlich auch, oder das zeigt mir persönlich, dass diese Sensortechnik sich weiterentwickelt hat, dass die Hinderniserkennung wesentlich besser geworden ist. Und wie gesagt, das ist ein relativ hemdsärmeliger Test, weil ich ja selbst diesen Testparcours aufgebaut habe. Aber es zeigte mir persönlich, da hat sich was getan. Und das finde ich so, oder die Hinderniserkennung finde ich sehr, sehr beeindruckend. Kommen wir noch ganz kurz zur Dockingstation. Wie gesagt, ich wiederhole jetzt nicht alle Funktionen, die auch in den bestehenden Roborock Saugrobotern verbaut ist, sondern das haben wir ja auch alles hier mit implementiert. Ich versuche mich etwas kürzer zu fassen. Wir haben ja eine Dockingstation, die eine 8-in-1 Funktion hat. Also wir haben eine vollautomatische Wartung. Bedeutet, wir haben eine selbstreinigende Dockingstation. Wir haben eine Warmwasser-Mop-Wäsche, 60 Grad. Ist ganz interessant, um auch die ganzen Bakterien zu vernichten. Finde ich es schon wichtig, dass man da mit Heißwasser arbeitet. Und damit die Bakterien sich nicht damit die nicht wieder entstehen können im gereinigten Mop, haben wir auch eine Warmlufttrocknung, dass der Mop da nicht anfängt, einen Bakterienhafen zu bilden oder dass sich da keine Schimmelsporen bilden, wird das Ding auch getrocknet, wie gesagt, mit einer Warmlufttrocknung. Wir haben eine automatische Selbstentleerung des Gerätes. Ist ganz klar, wir haben auch eine automatische Wasserbefüllung. Das sind so die Grundfunktionalitäten von der Dockingstation. Tja, das alles zum neuen QRevo Slim. Und es gibt einen Early Bird Rabatt. Der läuft gar nicht mehr so lange, weil den gibt es noch bis zum 7.11. Und da gibt es sage und schreibe 300 Euro Rabatt. Und das ist schon für einen Einführungspreis, für ein komplett neues Produkt, ein wahnsinniger Rabatt, wie ich finde. Und jetzt ist das Ding wirklich sage und schreibe 300 Euro reduziert. Das ist nach meiner Meinung für das, was das Gerät bietet, ein absoluter No-Brainer. Und man ist mit dem Gerät sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, kann ich sagen, weil ich hier mittlerweile 3 Geräte im Einsatz habe und 3 Geräte miteinander vergleichen konnte. Gut, das zum heutigen Werbepartner Roborock. Die Links zum Roborock Shop und zu der Early Bird Aktion, die befinden sich in den Shownotes. Wir bedanken uns recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei der Firma Roborock.
Ja, genau.
Dann lass uns nochmal zum Mac Mini zurückkommen und lass uns zu einem Thema kommen, was ja so richtig durch das Netz getrieben worden ist, nämlich zum Ein- und Ausschalter. Der ist etwas interessant positioniert, würde ich sagen. Der befindet sich am linken hinteren Rand in der Ecke unter dem Gerät. Und wo ich das zuerst gesehen habe, habe ich gedacht, wozu die ganze Aufregung? Weil der Mac Mini steht ja auf einem Sockel und der Sockel dient ja auch dazu, Luft anzuziehen. Übrigens nochmal zum Thema Luft. Da bin ich sehr gespannt, wie laut das Gerät ist. Weil dadurch, dass das Gerät so kompakt ist, muss man ja auch einen kleineren Lüfter einbauen. Und je kleiner der Lüfter, je mehr muss man ja Umdrehung auf das Ding jagen, um auch dementsprechend Kühlung zu schaffen. Und da bin ich wirklich gespannt, wie laut oder wie leise das Gerät ist. Mein M1 Mac Mini ist ja passiv gekühlt. Das ging wohl nicht mehr beim M4. Gut, aber das nur so am Rande. Und es haben sich sehr viele Leute darüber aufgeregt, wo der Ein- und Ausschalter sitzt. Und ich dachte mir am Anfang, naja, der sitzt doch auf dem Sockel und man kann eigentlich doch drunter fassen unter das Gerät. Ja gut, es sind wohl nur so 5 bis 6 Millimeter und da passt auch nicht der schlankeste Finger drunter. Man muss das Gerät ein wenig anheben, um es einzuschalten. Ja, kann man diskutieren. Ich vermute mal, Apple hatte sich an der Stelle sehr einfach gemacht, weil es technisch gesehen die einfachste Möglichkeit war, den Schalter unterzubringen. Das wird man sehen, wenn iFixit das auseinandernimmt. Und dann werden wir mehr Einblicke haben. Ich glaube nicht, dass es eine Designentscheidung war. Ich denke, es war Pragmatismus.
Das ist die Frage, wenn man mal guckt, wie sich ja auch gerade das Ein-Ausschalten beziehungsweise ja auch das mit der Benachrichtigungs-LED bei dem MacBook Pros über die Jahre entwickelt hat, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht sogar eine bewusste Entscheidung war, weil man davon ausgeht, der Nutzer braucht den eigentlich nicht ausschalten, sondern kann oder wird ihn die meiste Zeit einfach nur in den Schlafmodus schicken,
ja.
Wenn er aufhört. Und die ein, zwei Mal, die er es im Jahr braucht, ja, kann er vorne links auf die Ecke drücken und hinten rechts dann ausschalten. Also wenn man davor steht. Mhm. Dann kommt er einen Zentimeter hoch, dann hat er genug Platz, ja. Wie gesagt, ich gehe mal eher davon aus, dass das so die Überlegung war. Ja, erstens mal no trouble, ja, wir können das recht einfach umsetzen und brauchen uns da keine Gedanken machen, wie wir da vielleicht irgendwo den auf die Rückseite kriegen, sondern man weiß, wo die PSU sitzt, ja, vielleicht ist die auch direkt an der Stelle und du hast es da in dem Teil integriert und dann da oben geht einfach der Schalter raus. Mal gucken, wenn das Ding auseinandergenommen wird. Wie gesagt, ich gehe eher davon aus, dass Apple wirklich sagt, den brauchen wir ein, zweimal im Jahr.
Ja.
Da steht da unten keinen, ja, drankommt gut mal. Das ist ja auch kein 500 Kilo Gerät. Ja.
730 Gramm in der Maximalversion und 630 Gramm in der M4-Version, also ist nicht schwer, ist nicht schwer, nein.
Ja. Ich gehe davon aus, dass Apple der Überzeugung ist, dass die meisten Leute den hier in den Ruhe oder in den Schlaf schicken und das war's.
Darüber kann man diskutieren, ob Apple davon wirklich ausgeht, ich weiß es nicht. Ich habe persönlich festgestellt, seitdem Solid-State-Drives im Einsatz sind und seitdem die Rechner so extrem schnell geworden sind, dass sehr viele Nutzer, inklusive meiner Person, den Rechner abends komplett runterfahren. Weil das geht ja so schnell. Der ist ja innerhalb von wenigen Sekunden gestartet. Da muss man nicht unbedingt das Gerät immer im Standby betreiben. Was ja auch nicht gut ist für die Hardware, wenn das Ding permanent durchläuft.
Ja, wobei das Ding ist, im Standby ist er ja so gut wie aus. Also.
Ja, gut. Also.
Das ist nicht mehr wie früher, ja, zu Anfang von Windows, ja, wo du die Standby-Zeiten hattest. Oder auch die Zeiten, wo du im Standby noch die Daten auf die Platte geschrieben hast, ja. Wo er dann da ein paar Gedenksekunden hatte oder beim Hochfahren, ja, dann den Inhalt dann wieder ins RAM geladen hat und so ein Kram. Das hast du ja heute in der Art und Weise alles gar nicht mehr, ja.
Das ist richtig. Bloß, also ich mache es zum Beispiel so, morgens, wenn ich ins Büro komme, Rechner ein, abends, wenn ich dann zu Bett gehe, Rechner aus. Ja. Also das sind schon ein paar Stunden, wo ich auch ein bisschen Strom sparen kann. Zumindest bilde ich mir das ein. Aber gut.
Ja, nee, gerade wenn du mal überlegst, in einem beruflichen oder in einem Firmenumfeld, wo du, keine Ahnung, 100 Rechner stehen hast, selbst die 5 Cent oder so summieren sich über das Jahr an Stromkosten. Wobei der im Standby
ja
wirklich vernachlässigbar
ist. Also im Businessbereich gerade, ja. Und das Problem ist ja auch, dass die Arbeitnehmer nicht immer im Sinne der Firma denken. So nach dem Motto, ist mir doch egal, ob der jetzt Strom spart, der Unternehmer oder nicht. Das kommt ja
auch. Das war die Problematik früher, du hast die Geräte angelassen. Gerade wenn du früher mal zurückdenkst, die Desktops, ja, und mit den alten Festplatten und Kram, bis sie mal hochgefahren waren, viele haben den ja einfach gesperrt über Nacht laufen lassen.
Die haben den Monitor ausgeschaltet und das war es dann letztendlich.
Genau,
das ist richtig.
Genau. Wenn sie ihn überhaupt gesperrt haben, ja, das ist ja die nächste Sache noch. Am besten nicht, weil dann muss man das Passwort ja wieder eingeben, wenn man zurückkommt an den Arbeitsplatz. Ja.
Es ist wieder natürlich auch ein Sicherheitsproblem, ne? Was man auch nicht außer Betracht lassen soll. Aber gut, man kann ja auch eine automatische Sperre einschalten oder über den Bildschirm schauen etc. Egal. Aber gut, ich bin gespannt, was iFixit dazu sagt, wenn man aus der iFixit-Geschichte klar herauslesen kann, dass es einfach designtechnisch einfacher ist, kann ich es verstehen. Ansonsten finde ich es schon ein wenig unglücklich, muss ich sagen. Ne? Aber
okay. Ja, okay, wer damit nicht leben kann, der kann sich immer noch ein Studio kaufen.
Ja, auf jeden Fall.
Wo fängt er an? Bei 2,4 oder so?
Weiß ich nicht auswendig. Ich frage mich nie nach Preisen. Ich gucke immer dann, wenn ich Bedarf habe. Und das habe ich ja im Moment Gott sei Dank nicht.
Auch da, wie bei dem Klinke, hätte man sich die Position wahrscheinlich eher da gewünscht, wie er halt aktuell auch ist, auf der Rückseite vom Gerät, weil der Zugang da einfach einfach ist. Aber auch wie beim Klinke, für mich ist das jetzt eigentlich kein Problem.
Nein, ein Problem ist es auch nicht. Es ist nicht so ganz optimal, sagen wir es mal so.
Viele sagen ja, es ist dasselbe wie bei der Maus.
Naja, ob man das jetzt vergleichen kann. Na gut, vergleichen kannst du alles, aber ob der Vergleich nicht ein wenig hinkt, ist eine andere Sache. Ich finde, das ist ein bisschen was anderes. Aber egal. Interessant ist nur zu beobachten, dass es mittlerweile auch viele 3D-Projekte gibt, die eine Lösung geschaffen haben, wo man dann hinten so ein Ding darunter klemmt, der den Ausschalter quasi verlängert über eine Umsetzung oder über eine Kunststoffumsetzung. Ja, finde ich dann hässlich, weil dann wird das Gerät richtig hässlich, wenn man dann noch so ein blaues, ich hab jetzt gerade mal so ein Beispiel.
Ja, okay, ausgesucht. Ist ja immer die Frage, aus was druckst du das Ding? Ja, das ist
ja und welches Frage. Filament du nimmst, ob du jetzt ein blaues oder ein schwarzes nimmst, aber trotzdem, ob ich da so ein schwarzes Drum dran habe oder ein blaues, finde ich jetzt nicht optimal. Also muss jetzt nicht sein. Würde ich jetzt weniger machen. Also da wäre mir der Einschalter jetzt nicht so viel wert, dass ich da jetzt so ein hässliches Geschwür dran hängen würde. Weil ich kann ja nur wirklich das Gerät einmal anheben. Es ist ja kein Big Tower von Schiefdeck, der ja 20 Kilo wiegt, den ich anheben muss. Also. Ja.
Also das, was ich vorhin noch ansprechen wollte, ist, ich bin mal gespannt, was jetzt in den nächsten Wochen an Zubehör angekündigt wird für den Mac Mini.
Ja.
Bisher hatten wir ja auch immer diese
Untersätze
oder Traubste, genau, entweder unter oder auf, ja.
Meistens Lösung drunter.
Gerade für SSDs noch, beziehungsweise NVMEs, zusätzliche USB, SD-Kartenreader, ja, wie auch immer, die dann in das Gehäuse, was du drunter stellst, integriert waren. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass man hinten auf die Seite hier gerade so einen mechanischen Ein-Ausschalter noch dran macht, der dann nach oben mit dem Stift einfach auf den Schalter geht. Ja. Kannst du an die Seite vom Gerät einfach, also wie gesagt, bin ich mal gespannt, was da an Sachen kommen. Ich warte definitiv momentan auf die Ankündigung von diesen Untersetzern, um sie mal so zu nennen.
Ja.
Gerade für den Ausbau von zusätzlichen externen Speicher bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Man muss mal gucken, wie die Umsetzung sein wird, weil er halt jetzt auch, wie gesagt, die Luft für das Kühlen, gerade beim Pro, wenn du da so einen hast, halt anzieht, wie das halt umgesetzt werden kann, beziehungsweise wie die Umsetzung halt aussehen, bin ich mal gespannt. Aber da, wie gesagt, das habe ich jetzt momentan verstärkt im Auge, weil ich so mit einem Mini natürlich auch aktuell liebäugle, mit einem neuen. Und wir hatten ja vorhin schon über externen Speicher gesprochen. Da würde ich mich über sowas sicher freuen, wenn das gerade auch von der Designsprache her das dann von dem aktuellen oder von dem neuen Mini halt aufnimmt und man da dann was hat, ja, und das entsprechend dann halt da nochmal mit, keine Ahnung, 1, 2 SSDs, je nachdem, halt ausbauen kann, beziehungsweise dann die da einbauen kann und dann über Thunderbolt anschließt und
Es wird auf jeden Fall
was. Muss man mal gucken.
Es wird auf jeden Fall was geben. Ein Vögelchen hat mir was gezwitschert. Ich darf jetzt nicht die Marke nennen, aber es ist eine Marke, die wir ja öfter mal besprochen haben. Es wird auf jeden Fall Untersetzer geben dafür. Und die dann auch entsprechend SD-Slots oder SSD-Slots haben in Form von NVMe, also M2. Mhm. Da wird es was geben. Auf jeden Fall. Nur die Frage ist, wann? Das kann ich nicht sagen. Ich vermute, zum Jahresendgeschäft rechtzeitig wird es da was geben. Das gab es ja auch für den Mac Mini und für den Mac Studio. Mhm. Und die Mac Studio und die Mac Mini-Geräte, die sind identisch, weil der Mac Studio exakt genauso eine große Standfläche hat wie der Mac Mini. Und deswegen sind die Zubehör-Untersetzer kompatibel. Allerdings habe ich unter meinem Mac Studio keinen Untersetzer, weil ich das persönlich nicht so schön finde. Aber okay, das ist eine Geschmacksfrage. Bei Mac Mini war das was anderes irgendwie, aber bei Mac Studio fand ich das nicht so schön.
Nee, jetzt guck mal, je nachdem, was du da kriegst und was da, vielleicht hast du in der Head auch einen Anbieter, der, keine Ahnung, 3,5 Zoll Festplatten?
Gibt es, 2,5 Zoll, 3,5 nicht, aber 2,5 Zoll gibt es.
Ja, nee, 3,5, so 2, und dann hast du hier so einen Mini-Tower auf dem
Ach so.
Tisch stehen.
Nee, das ja. nicht. Es gibt was mit 2,5 Zoll,
ich jetzt,
was natürlich interessant ist, wenn man jetzt das als Time-Machine-System nehmen möchte, kann man da was Großes, Drehendes reinbauen, klar. Gibt es, und daneben ist dann noch der NVMe oder der M2-Steckplatz.
Ja, also da bin ich jetzt ganz gespannt drauf, was da kommt, in welchen Preislagen und mit welchen Ausstattungen. Da bin ich jetzt ganz gespannt drauf. Und weil, wie gesagt, das ist ein Desktop, der steht eh rum. Da würde ich dann, ja okay, beim Pro hast du sowieso 512 GB, aber da würde ich wahrscheinlich dann da auch nicht extra nochmal in oder je nachdem vielleicht nochmal auf 1 Terabyte gehen, aber auf jeden Fall keine höhere Ausbaustufe, was ein SSD betrifft, machen und dann da halt definitiv auf extern gehen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wir haben ja mit einigen Zubehörherstellern einen guten Draht sozusagen und da denke ich, wenn du dich für einen neuen Mac Mini entscheidest, dass wir dich da auch bemustern können, wie man so schön sagt.
Ja.
Aber ich brauche ja noch nichts anfordern, wenn du noch keinen Mac Mini hast. Das wäre ja ein bisschen sinnlos.
Ja, nee, aber da kann man dann von jedem, was kommt, sich eins drunter stellen. Da ist er wirklich so hoch wie
ja, ein Tower. Ja, das ist richtig. Aber wir treffen natürlich...
Über Chaining machst du dann hier 4 Docks da drunter.
Wir treffen natürlich vorher eine Selektion, weil wir wissen ja schon genau, welche Marken was taugen und nicht. Also das... Wir sind ja da schon etwas länger im Business.
Ja.
Na gut. Gut, lass uns noch kurz das MacBook Pro abschließen oder ansprechen.
Oh ja, auch nice. Mhm.
Das kam am Mittwoch. Und selbst Mittwoch habe ich noch die Hoffnung gehabt, es kommt Donnerstag und Freitag auch noch was, aber da kam nichts mehr.
Ja,
Okay, ich muss noch kurz das Dokument.
Ich habe meine Frau nur gesagt, weil sie hat sich ja immer noch ein MacBook Air geholt.
Okay, aber ich meine, du bist ja mit der Mac Mini gesagt, auch nicht besser. Du kannst deiner Frau ja keine Vorwürfe machen. Also von
nein, mache ich ja auch gar nicht. Ja? Ja, wie gesagt, bei uns, ich hatte es ja im Podcast auch schon mal erzählt, was da so ein bisschen dazwischen kam bei uns oder bei ihr in der Planung. Und ich habe ja gesagt, sei froh, weil jetzt kriegst du 16 standardmäßig.
Das ist korrekt. Auch im MacBook und, Air.
Genau, im MacBook Air hast du jetzt standardmäßig 16 GB drin. Und da habe ich gesagt, klar, du könntest schon hier ein bisschen länger dein Air nutzen, dein neues, aber ja, jetzt hast du im Prinzip Geld gespart.
Ja.
Und kriegst 16 standardmäßig, kann man auch nicht meckern. Ja.
Was vollkommen, also jetzt bin ich zum jetzigen Zeitpunkt, man muss das immer im Kontext der Zeit sehen, 2024, November haben wir schon, sind 16 GB vollkommen ausreichend. Was das in 2 Jahren sein wird, ob das in 2 Jahren auch noch so sein wird, ist eine ganz andere Geschichte.
Ja,
aber
wobei, da hast du auch schon wieder Sachen im Netz gelesen, ja, von 16, das ist eigentlich auch schon zu wenig und da hätten sie können mehr. Und klar, mehr kannst du immer. Aber
ja, ich meine, ich habe mein Studio auch mit 64 GB konfiguriert. Ja, aber ich brauche das teilweise auch. Virtuelle Maschine offen.
Ja, klar, das ist bei dir auch mal was anderes. Aber.
So, aber im Moment kann ich sagen, man kann zu einer Standardkonfiguration durchaus raten, was den Arbeitsspeicher betrifft. Das andere muss, das habe ich aber auch schon am Anfang der Sendung gesagt, speichermäßig muss jeder selbst für sich sehen, wie weit er da kommt. Aber gerade beim MacBook Pro kann man ja, da die ja einen SD-Kartenslot haben und da es ja auch diese Nifty Drive-Lösungen immer noch gibt, zwar jetzt nicht mehr von Nifty Drive, aber von Transcend habe ich selbst im Einsatz, da kann man ja auch vieles kompensieren. Zwar jetzt nicht von der Geschwindigkeit, aber als Datengrab kann man da einiges mit realisieren.
Also bei den MacBook Pros und bei den Airs sehe ich das ein bisschen schwieriger als gerade bei den Desktop-Lösungen von Apple, weil da bist du doch oft mobil unterwegs, klar.
Ja, Nifty so Drive ist ja bündig.
Mit der SD vielleicht, ja, je nachdem, was du da machen willst oder vielleicht auch deine Fotobibliothek irgendwie da drauf schaufeln willst, mit der du arbeitest, ja, vielleicht, aber das komplette Thema externe Festplatte ist schwierig, auch wenn du mal guckst, hier diese ganzen kleinen und Mini-Lösungen, die es gibt, die sind trotzdem extern und du musst sie mit rumschleppen und hast sie irgendwo liegen oder musst ans Display klippen, kleben, was auch immer, oder ans Gehäuse, ja, das unschön.
Das ist unschön.
Und da, wie gesagt, und da 256.
Das ist, es muss jeder schwierig. Selbst für sich wissen. Und gerade wenn es der einzige Rechner ist, ist es ja nochmal was ganz anderes. Bei mir ist es ein mobiles System und ich habe noch einen Desktop-Rechner. Und ich habe ja auch 512 im MacBook Pro, weil das im 16-Zoll-Bereich die Einstiegsvariante bei mir damals war. Da gab es gar nicht 256 beim 16er. Und da ich das 16 habe, war, wie gesagt, 512 die Einstiegsversion
da. Ja, also darunter würde ich auch definitiv nichts machen. Ich würde allerdings da auch nichts unter 1 Terabyte machen.
Ja.
Und würde da eher tendieren, sogar mindestens 2 reinzumachen.
Aber bei dir ist es MacBook ja, wäre Pros. Es ja der einzige Rechner, ne? In dem Fall, wenn du das machen würdest. Gut.
Ja.
Ist eine ganz andere Geschichte. Dann würde ich das wahrscheinlich auch tun. Ja. Aber okay. Anyway, jedenfalls haben wir jetzt 16 GB in der Standardversion und auch das Standardgerät hat jetzt 3 Thunderbolt-Ports anstatt 2 Thunderbolt-Ports, die Standardversion. Ne? Das wurde ja auch bei diesem russischen Leak gezeigt, 3 Thunderbolt-Anschlüsse und ich habe bis jetzt noch keine Verpackung gesehen von den M4s. Ob jetzt wirklich das gleiche Wallpaper drauf ist, keine Ahnung, ob das so ist, werden wir sehen. Aber eins ist dann klar, die Version, die er dort im Video geleakt hat, das war nicht die Standardkonfiguration, weil die hatte 512 GB SSD in dem Video. Und das musste dann schon ein optioniertes Gerät gewesen sein, was er da gezeigt hat im Video. Weil viele sind ja davon ausgegangen, die Standardversion hat 512 GB SSD. Da wurden wir ja eines Besseren belehrt. Also war das im Video kein Standardgerät, was er gezeigt hat. Okay, das dazu. Ich habe jetzt auch nicht die ganzen SoC-Kerne rausgesucht. Das ist Schwachsinn, steht alles auf der Apple-Webseite, da müssen wir jetzt nicht diskutieren. Da es ja auch noch keine richtigen, konkreten Benchmarks gibt, die seriös sind, bringt das im Moment auch nicht viel darüber zu sprechen. Allerdings, was hier sehr beeindruckend ist, ist auch hier wieder die Speicherbandbreite von 545 Gigabit in der Sekunde. Das hat mich ja wieder umgehauen. Finde ich beeindruckend, was hier realisiert wird in der Max-Version, im M4 Max-Chip oder Max-Chip. Und jetzt gibt es hier auch die Nanotexturbeschichtung. Und da muss ich sagen, bei einem mobilen Gerät, was man eventuell auch draußen betreibt oder in der Bahn oder unter
schwierigen Bedingungen.
Genau. Das hat mich schon so ein bisschen angefixt, sage ich jetzt mal, weil ich finde das schon interessant. Und wenn ich mir ein neues Gerät kaufen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch zu dieser Nanotexturbeschichtung greifen. Das gerade im MacBook-Bereich. Stationär kann man ja seine Umgebung so bauen, dass man nicht so viele Reflexionen hat. Aber das reizt mich schon. Aber ich bin noch nicht im Markt für ein neues Gerät. Der nächste Punkt reizt mich auch. Man hat jetzt in der SDR-Auflösung 1000 Nits. Und vorher hatte man 600 Nits. Und diese hohe Nitzzahl hatte man nur im HDR-Bereich vorher. Und jetzt haben wir auch in der Standardauflösung 1000 Nits. Sehr beeindruckend. Die Akkulaufzeit ist jetzt auf 24 Stunden angestiegen. Vorher hatten wir 22 Stunden. Und diese 24 Stunden zieht sich durch die ganze MacBook Pro-Serie durch. Ja, und ein Punkt, der mir negativ aufgefallen ist, alle Geräte haben nur Wi-Fi 6E an Bord, wobei die aktuellsten iPhone-Geräte, also die 16er, haben durchgehend Wi-Fi 7 an Bord. Also ist ja nun grundsätzlich kein Thema, dass Apple das nicht kann. Mich wundert halt nur, warum sie das jetzt nicht umgesetzt haben, gerade in den High-End-Geräten wie die MacBook Pros. Finde ich ein bisschen negativ. Aber okay. Das im Großen und Ganzen zu den MacBook Pros, weil viel mehr kann man jetzt auch nicht dazu sagen. Interessant wird es, wie gesagt, wenn die Benchmarks draußen sind. Obwohl ich festgestellt habe, dass der M4 Max und der M4 Pro core-technisch doch relativ nah aneinander liegen und es da jetzt nicht so eine große Lücke gibt wie bei den M3 Max und M3 Pro. Also da muss man sich wirklich überlegen, ob der M3 Pro nicht für die meisten Szenarien ausreicht, ob man jetzt wirklich den Max benötigt, das muss man abwägen. Also da lohnt es sich dieses Jahr nach meiner Meinung etwas genauer hinzuschauen, ob nicht für die meisten auch ein Pro ausreichen würde. Ja, das dazu. Und Mark Gurman hat heute noch was rausgehauen, der hat gesagt, MacBook Air M4 soll etwas früher erscheinen als geplant, nämlich zwischen Januar 2025 und März 2025. Also spätestens zum März 2025 sollen wir ein MacBook Air mit M4 bekommen. Ja, bin ich gespannt. Gut, das war's eigentlich. Ist dir noch was aufgefallen? Allgemein?
Was heißt aufgefallen? Es ging mal wieder die Diskussion los, gerade bei den MacBook Pros am Mittwoch. Wegen halt integrierten, also wegen dem Speicher und wegen halt der SSD mit der Nicht-Ausbaufähigkeit hier nach dem Kauf etc. Und wo viele gesagt haben, hier gerade in der Windows-Welt und dann würden sie würden sich niemals ein MacBook Pro deswegen kaufen. Mhm. Wobei auch da muss man sagen, weil es war immer, ja, hier Windows-Laptops kannst du wenigstens noch upgraden, ist ja mittlerweile bei einigen Modellen auch nicht mehr der Fall.
Nein, das kannst du auch nicht pauschalisieren. Nein, kannst du nicht. Genau. Nein.
Selbst wenn du sagst High-End oder professionelle Geräte, auch da haben wir mittlerweile Windows-Hardware oder Windows-Laptop-Hardware beziehungsweise Intel oder AMD-basiertes das mal außen vor die Marken, aber da hast du jetzt mittlerweile auch Geräte, wo du eventuell nicht mehr ohne weiteres beziehungsweise generell keinen Upgrade mehr selbst durchführen kannst. Und das ist ein Trend, der da jetzt auch angekommen ist. Teilweise, weil Apple das mittlerweile jahrelang vormacht. Mhm. Und man da gesagt hat, der Konsumer hat es akzeptiert. Ja, dann geht das bei uns auch. Plus nochmal halt dann einfach Design. Dass du vom Hardware-Design einfach da was Raum und Möglichkeiten und Technik, die du verbaust, und auch Daten, auf die du kommen willst, gerade auch mit Speicherdurchsatz, Anbindung etc., dass du da das nicht machen kannst. Und dann, wie gesagt, diskutierst du mit Technik, mit Leuten im Netz, wo du dann als Antwort kriegst, ja, aber AMD und Intel und auch mit den Plänen, die sie haben und auch jetzt gerade mit der Allianz, die wollen da auch in diese Richtung gehen, halt mit der Integration, wo ich dann auch nur sage, Freunde, jetzt meckern über MacBook Pros, ja, aber hier sagen, dass ihr euch freut, ja, auf die Technik, die von Intel und AMD kommt in Zukunft, ja, wo du genau dasselbe oder wo du dann erst recht dasselbe Problem hast, wie jetzt aktuell mit der nicht oder mit diesem eingeschränkten Selbstaufrüsten, beziehungsweise gar nicht mehr Selbstaufrüsten. Mhm. Das ist ein Trend. Mir gefällt er jetzt auch nicht wirklich. Mhm. Klar, die Leistungsdaten sprechen da eine ganz andere Sprache. Und das fing ja bei den Smartphones im Prinzip an. Ja,
SD-Slot, genau.
Ja, fing ja da im Prinzip an. SD-Slot weggefallen, Akku eingebaut. Ja, das sind alles so die ersten Schritte gewesen. Ja, früher hast du ja auch die modularen Systeme, beziehungsweise die Möglichkeiten noch gehabt mit wechselbaren Akkus bei Laptops. Okay, da waren die Akkulaufzeiten auch noch ganz andere. Du konntest Festplatten auch selbst tauschen. Wir hatten das ja bei Mac ja auch. Und ich sage immer noch, MacBook, klar, das erste MacBook, ja, Hardware oder generell immer noch eins meiner Hardware-Highlights bei Apple. Du hattest ein kompaktes, leistungsfähiges Gerät gehabt, wo du an RAM, also Festplatte und den Akku, ja, alles noch rausgekriegt hast, konntest das tauschen, beziehungsweise selbst wechseln, ja. Und tolles Gerät und mittlerweile auch tolles Gerät, alles. Bin super zufrieden damit. Nutze ich sehr gerne, gebe ich auch gerne das Geld dafür aus. Aber ja, du hast halt jetzt, oder du musst den Kompromiss halt angehen, dass du halt da selbst nichts mehr machen kannst.
Das ist richtig.
Reparaturfähigkeit ist nochmal ein anderer Trend, ja, der geht ja gerade wieder in die andere Richtung, dass du halt wieder mehr, oder dass halt ein Profi mehr an dem Gerät wieder reparieren kann und da nicht unbedingt generell der ganze Rechner direkt ausgetauscht werden muss, beziehungsweise du ein komplettes Topcase oder ein komplettes Motherboard oder so austauschen musst, weil ein USB-Port kaputt ist. Ja, der Trend geht ja, wie gesagt, mittlerweile da auch wieder in die andere Richtung, um das einfacher zu machen, beziehungsweise halt für den Service vor Ort, beziehungsweise bei Apple selbst oder bei einer professionellen Servicestelle, das halt da einfacher zu machen, beziehungsweise mehr reparabel zu machen. Aber was jetzt den Ausbau betrifft, sind wir am Punkt angelangt, der jetzt auch, wie gesagt, in der Windows-Welt angekommen ist und das, denke ich mal, die nächsten Jahre nicht besser werden wird. Gerade wenn du da mit der Hardware den Trend auch mitgehen willst, was jetzt Leistung und Integration betrifft, dann kommst du da wahrscheinlich nicht drum rum. Das muss eigentlich gefallen. Wie gesagt, mir gefällt es auch nicht unbedingt. Ich würde auch gerne meine RAM-Riegel selbst austauschen. Ich würde auch gerne ein MacBook Pro, ja, eine M2 austauschen oder durch eine größere Kapazität ersetzen können. Es ist halt einfach nicht. Klar könntest du auch da wieder sagen, da ist ja dann auch der Käufer oder sitzt ja mit, oder der Konsument ist mit selbst dran schuld, wenn er diese Trends unterstützt. Wie wir es vorhin schon oder ganz am Anfang der Sendung ja auch schon angesprochen haben, ja, macOS bzw. iOS, du kriegst halt nicht von jemand anders.
Ja.
Klar könntest du sagen, okay, ich gehe dann auf Linux, ja, oder zieh mir den Windows-Schuh an, nur dann hast du vielleicht nochmal 5 Jahre mehr Ruhe, aber danach hast du dann wieder dieselben Problematiken, ja.
Ja, das ist halt eine Philosophiefrage, welcher Philosophie möchte man folgen? Und mit welchem System, mit welcher Architektur oder das gesamtheitliche System möchte man sich entscheiden oder kann man sich entscheiden oder wo sind meine Programme, die ich brauche oder wo ist mein Anwendungsbereich, mit dem ich arbeiten kann oder ja, was auch immer. Das muss doch jeder selbst für sich entscheiden. Das ist ganz, ganz schwierig.
Ja? Nee, wobei in dem Bereich wird ja die Entscheidung ja abgenommen, weil OS mal außen vor. Die Technik kennt momentan anscheinend nur den Weg, den wir bei Apple schon sehen.
Ja, gut, klar.
Beziehungsweise der halt auch mit der ARM-Entwicklung einfach dann auch kommt mit den Systemen. Und klar sagst du dann, okay, vote with your wallet. Aber es wird halt problematisch, wenn der Markt einfach letztendlich oder in letzter Konsequenz da einfach hingeht. Ja,
ja klar.
Was willst du denn machen? Ja. Du kannst so lange an deinem Verbrenner festhalten, wie es geht, ja, aber irgendwann wird wahrscheinlich das Erdöl alle sein. Ja. Ob dann die Menschheit noch auf dem Planeten rumläuft, ist die ganz andere Frage. Ich denke, die Tage, wie wir es momentan haben, mit den Möglichkeiten des Selbstaufrüstens, sind gezählt. Wie lange das
zumindest in den meisten Bereichen, sagen wir es mal so.
Im Konsumerbereich.
Im Konsumerbereich auf jeden Fall. Ja. Im High-End-Server-Bereich sieht es da noch ganz anders aus, ist eine ganz andere Geschichte.
Genau,
aber,
das ist ein ganz anderes Thema, aber gerade in unserem Konsumerbereich,
ja.
Da zählt auch die professionelle Nutzung dazu, ja, was jetzt hier die MacBook Pros und vergleichbare Geräte betrifft, da sieht ist der Trend, denke ich mal,
ja,
ganz klar vorgegeben, wo es hingeht.
Speziell halt im mobilen Bereich, im Laptop-Bereich, da wird es plattformübergreifend stattfinden. Und wie gesagt, was den Workstation-Bereich beanlangt, da geht es sehr langsam voran. Da sieht es noch ein bisschen anders aus, aber das wird sich Stück für Stück auch in anderen Bereichen darstellen, dass es immer weniger wird, was die Aufrüstbarkeit beanlangt. Egal welche Plattform.
Ich bin mal gespannt mit den ganzen Entwicklungen, die Qualcomm momentan vorhat, wie sich das da noch weiterentwickelt, beziehungsweise welche alternativen Lösungen vielleicht da noch kommen in dem Bereich, weil sie ja doch auch gerade wildern im traditionellen Intel-Geschäft. Da bin ich mal gespannt, inwieweit da die Anforderungen der Kundschaft einfach sind, also der Hersteller, die dann die Chips verbauen wollen, inwieweit da Vorgaben sind, wir wollen aber das und das noch machen können. Und der Markt fragt das aktuell noch nach. Wie sehen man kann gespannt sein, was von Intel und AMD kommt die nächsten Jahre, beziehungsweise ich hoffe mal, dass da noch neue interessante Sachen jetzt demnächst kommen oder in den nächsten Jahren kommen, die jetzt aktuell so in der Intel Roadmap halt nicht vorgesehen sind, dass da wirklich interessante neue Ideen auch noch da aus der Allianz rauskommen. Und wie gesagt, Apple hat sich entschieden, mit ihrem Weg, den sie gehen, mit Apple Silicon, mit der Integration, die sie fahren. Ich bin mal gespannt, wie Qualcomm und andere das Thema halt angehen.
Ja, das wird sich zeigen, speziell wenn Qualcomm auf den Desktop-Bereich geht und die ersten Desktop-Geräte zeigen wird oder die Vorstellung, wie sie sich einen Desktop-Rechner die Interpretation eines Desktop-Rechners aus dem Hause Qualcomm oder der Umgebung eines Desktop-Systems. Ja. Das wird spannend, ganz klar.
Ja, es ist genauso die Automotive-Bereich, in den sie rein wollen, den sie ja angekündigt haben. Und die Zusammenarbeit, da bin ich auch mal gespannt. Aber da ist es ja auch wieder so, das wird wahrscheinlich eh alles wieder hochintegriert werden. Das ist auch eine ganz andere Ecke als jetzt das Mobil oder das traditionelle Mobilgeschäft, entweder halt jetzt Smartphones oder Laptops, oder auch das Desktop-Geschäft. Das ist nochmal eine ganz andere Ecke. Aber gerade im Arm-Desktop-Bereich bin ich mal gespannt.
Ja, wird sich zeigen.
Was da an interessanten Sachen dann kommt im nächsten Jahr.
Ja, das wird man sehen. Die Zeiten sind vorbei, dass man an allen Ecken und Kanten aufrüsten konnte.
Wir haben es ja in der Automobilbranche auch gesehen. Früher konntest du da mit dem Hammer deinen Motorblock noch richten. Die Zeiten sind vorbei.
Ich habe den einen Tag einen sehr, sehr alten Rechner von mir im Keller gefunden, einen alten PC, und habe den aufgeschraubt und habe mir mal angeschaut, wo man damals überall aufrüsten konnte. Und das war ja jetzt ja nicht nur, dass man den Arbeitsspeicher aufrüsten konnte oder die CPU. Natürlich habe ich das damals ein bisschen weit getrieben. Ich hatte dann noch einen Cache-Controller für die Festplatten, wo man den noch mit PS2-Riegeln bestücken konnte. Dann hatte die Soundblaster AWE32 auch noch Steckplätze für Speicher, um da Klänge einzuspielen. Und sogar die Grafikkarte hatte noch einen Aufrüstslot. Das waren dann zwar proprietäre Steine, aber man konnte sogar die noch aufrüsten von 2 MB VRAM auf ganze 4 MB VRAM. Und dann war das die Zeit, wo man selbst den Pipeline Burst Cache, das war so ein Cache-Modul, den konnte man auch noch aufrüsten von 256 Kilobyte auf 512 Kilobyte. Also man hatte an allen Ecken und Kanten in dem PC Aufrüstslots. Das war wesentlich mehr als dann später. Also es hat dann immer mehr abgenommen, sodass man auch die Mainboards nicht mehr mit dem Cache aufrüsten konnte. Das war der erste Schritt, der war dann einfach auf den fest verlötet. Und es hat dann immer mehr abgenommen, dass man nur noch gewisse Dinge aufrüsten konnte. Also ganz früher war das extrem.
Ja, aber guck mal, wie extrem teuer früher ja auch Speicher war.
Ja, aber es gab.
Oder was du überhaupt kommen hast, ja, genauso mit Festplatten. Das war ja ein ganz anderes Thema damals.
Aber also ganz, ganz viele Zusatzkarten im Rechner hatten halt eine Option, dass man das Ganze aufrüsten konnte, was es dann gar nicht mehr gab. Was natürlich sehr schön war, letztendlich. Ob das immer praktisch war, ist eine ganz andere Geschichte. Aber okay, das ist mir so aufgefallen, wo ich das Ding mal aufgeschraubt habe. Ein Rechner voller Aufrüst-Slots. Lange, lange ist's her.
Ja, wenn du heute einen Rechner aufmachst, hast du ja wenigstens noch deine SD, sag ich schon.
M2.
Deine RAM-Riegel, die du tauschen kannst.
Ja, oder den M2-Slot bei.
Ja, das ja, aber wie gesagt, RAM kannst du da ja generell noch machen. Ja. Also das ist ja jetzt weniger das Thema.
RAM und CPU und M2-Slots, genau. Das war es dann im Prinzip.
Ja, wobei für den normalen Anwender ein CPU-Wechsel auch nochmal so ein Thema. Wie gesagt, RAM machst du auf, steckst raus, steckst ein. Thema erledigt, ja. Festplatte bzw. NVMe-Riegel auch noch, ja, kannst du, wobei NVMe noch einfacher, wenn er frei zugänglich ist, noch einfacher dann einfach ausstecken, einstecken, festschrauben, Ende Gelände. Aber ein CPU-Wechsel, du musst den Lüfter da runter, du musst die CPU und dann hast du die
Ich habe schon CPUs gewechselt. Ich komme aus Zeiten, wo es noch keinen.
Ich habe schon PCs zusammengebaut. Also wie gesagt, für uns ist es kein Thema. Ja,
nein, ich habe schon CPUs gewechselt, wo es noch keinen Sockel gab, den man entriegeln konnte. Da war zwar die CPU gesockelt, aber sie musste man dann gleichmäßig von allen Seiten sauber vom Sockel entheben. Also so ein 386er DX oder SX oder wie auch immer, der war gesockelt. Aber nicht mit einer Entriegelung. Und wo dann der erste, ich glaube, ZIF-Sockel 5 und dann kam ZIF-Sockel 7. Das waren die ersten Sockel, die man aufklappen konnte. So ein kleiner Hebel, den man hochheben konnte. Und das war ja eine Offenbarung, wie leicht man da die Prozessoren wechseln konnte. Und konnte man auch nichts falsch machen. Die hatten eine Markierung. Ich glaube, die waren dann in der linken unteren Ecke. Je nachdem, wie man sich das Gerät, die Prozessor angeschaut hat, und man konnte die auch nur noch so einbauen, also eine CPU im späteren Verlauf der Entwicklung zu wechseln, das war ja ein Kinderspiel. Meiner Meinung nach. Und damals brauchte man ja auch noch keinen Lüfter. Für einen 486 DX33 brauchte es ja auch keinen Lüfter. Das ging ja dann erst ab dem DX266 los, wo dann Lüfter notwendig gewesen sind. Aber okay, lang, lang ist es her, 486er. Opa erzählt vom Krieg.
Das ist ungefähr, ja.
Mann, Mann, Mann. Was waren das für Zeiten? Aber okay. In diesem Sinne, bevor wir ja noch länger über alte Zeiten quatschen, lass uns das Ding für heute dicht machen. Wir haben die 2-Stunden-Marke überschritten. Und wir wollen jetzt nicht noch länger die Zeit unserer Hörerinnen und Hörer in Anspruch nehmen.
Okay.
Also, wenn alles gut geht, dann hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Dann jo. Tschüss.
Tschüss.